Es geht schon auch immer um die Lebensführung und auch sowas wie, wenn wir darüber reden, Stress zum Beispiel, dann ist das einfach auch wichtig. Also das ist eins der ersten Maßnahmen, wenn eine Frau über vorzeitige Wehen berichtet, dann geht es ja darum zu gucken, was ist da los in ihrem Leben. Hat sie zum Beispiel einen ganz anstrengenden Beruf, wo sie viel steht, das ist dann relativ banal. Aber jetzt mal sozusagen weitergefasst, wenn jemand permanent ordentlich Cortisol ausschüttet, der pennt natürlich auch nicht mehr gut. Wenn nicht mehr gut pennt, schüttet nicht genug Melatonin in der Nacht aus und hat einfach keinen guten, erholsamen Schlaf. Und wenn man jetzt sozusagen das alles weiß, dass das alles wichtig ist, dann kann man sich dann natürlich fragen, okay, welche Bakterien sind es denn, die Sinn machen, dass ich die in meinem Körper besonders gut anzüchte und gegebenenfalls zuführe.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
Werbung. Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda.
Genau, und Veleda hat ja super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und Veleda hat
und vor allen Dingen kennen und so lange schon uns begleiten.
Genau, also so Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammentasche zu finden.
Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda auch heute im Hebammsalon ist. Und es gibt ja viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr benutzen könnt, und auch ein Schwangerschaftsöl. Und diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut, willst du das sagen jetzt, oder?
Ja, für den Kontakt zum Baby, ne? Also in dieser ganzen Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört und Bücher liest, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu sein. Und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
Genau, und da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Veleda ausprobieren.
Und das ist Werbung Ende.
Herzlich willkommen im Hebammsalon.
Hallo.
Mit Karin und mir. Wir sind heute nicht zusammen, sondern wir sind in Berlin, in West und Ost, aber mit dem Herzen verbunden hier.
Genau.
So. Und mit euch natürlich.
Immer.
Die letzten Folgen waren ja sehr intensiv. Schlaf, dann Abgrenzung von Familien und Freunden und eure Wünsche. Also das war ja wirklich sehr, sehr wichtige Themen. Und danke für euer ganzes Feedback und schön, dass wir eure Wünsche erfüllen konnten.
Ja, ganz viele von euch oder einige von euch haben auch noch längere Mails geschrieben und auch die Geschichte zum traumatischen Wochenbett, so haben wir es genannt, hat einige von euch noch mal aufgewühlt und bewegt, und etliche haben noch mal so ein bisschen was dazu geschrieben. Das schien auch so ein Softspot zu sein, der noch mal gut war, den auch anzusprechen. Da haben sich viele von euch wiedererkannt, und ihr habt uns schöne oder auch nicht so schöne, aber sehr berührende Geschichten dazu geschrieben. Vielen Dank auch dafür.
Und Karin und ich haben uns auch diese Woche, ich weiß diese Woche oder war es letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, nochmal auch sehr dafür eingesetzt. Wir waren beide bei einem digitalen Talk eingeladen von Katrin Göring-Eckardt, die wir beide sehr schätzen, wenn ich jetzt mal für uns sprechen kann. Also die immer wirklich nachfragt, was so los ist, und auch immer wirklich sehr interessiert ist. Und klar, kann sie als Einzelperson nicht alles verändern, aber die Bundestagswahl steht bevor, und ich glaube halt einfach, was uns beiden nochmal ganz wichtig ist, also dass diese Betreuung, und ihr merkt ja einfach, wie wichtig auch unser Podcast hier ist, um euch aufzuklären, dass das Wissen zugänglich ist, dass das einfach kein Luxusgut sein darf und dass das halt allen Frauen zugänglich sein muss und dass alle Frauen halt sozusagen eine gute Betreuung in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett haben. Ja, die letzten Jahre, schon ein bisschen mehr Jahre, ist das ja leider einfach sehr untergegangen, und ihr seht ja, mit jedem Jahr. Und für uns ist es auch einfach ganz, ganz schlimm, dass es mit jedem Jahr eigentlich schlimmer wird. Und natürlich auch eure Geschichten, die ihr uns hier schreibt, dazu beitragen, dass wir einfach merken, so kann es nicht weitergehen. Und deshalb, denke ich, sollten wir da alle nochmal drüber nachdenken, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns überlegen, wo wir unser Kreuz auch setzen. Und dass wir zur Wahl gehen. Also deshalb finde ich, kann man das auch mal hier ganz in unserem Hebammensalon sagen. Weil, was sagst du dazu? Ich fand das wirklich sehr gut, dass sie ja unterschiedliche Frauen eingeladen hat aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen, ja, um einfach wirklich zu uns auch zu fragen, was denken wir? Also es ging natürlich bei uns beiden, ging es natürlich auch unserem Hebammenberuf, aber auch ganz klar um die Situation der Frauen in der Berufswelt, mit der Gleichberechtigung, mit der Kinderbetreuung. Das Elterngeld war ein großes Thema und einfach zu, es gab einen Vorschlag von den Grünen, wie sie es gerne gestalten wollen, und den haben sie uns vorgestellt. Und dann einfach nochmal zu sagen, was meint ihr dazu? Findet ihr es realistisch oder wo? Ne? Also das fand ich einfach gut, dieser offene Austausch. Und ist, glaube ich, total wichtig, dass Politikerinnen immer oder Politiker einfach da auch wirklich rangehen und die einzelnen Berufsgruppen einfach fragen, weil es ganz, wenn du da Sachen im Bundestag entscheidest, aber weißt gar nicht, wie das tägliche Leben ist, und das ist ja auch beim Pflegenotstand so wichtig, also die müssten halt alle mal 24 Stunden in eine Woche, würde ich mal sagen, arbeiten, damit man einfach ganz klar weiß, so geht es halt einfach nicht weiter. Und Deshalb euch da nochmal zu ermutigen.
Ja, und das auch, also was ich daran sehr wertschätzend fand, war einfach zu verstehen und auch zu signalisieren, dass Frauenpolitik sozusagen nicht so Frauen und Gedöns ist, wie ein ehemaliger Bundeskanzler das ja mal sich nicht zu shabby war, das genauso zu formulieren. Sondern dass es ein gesellschaftlicher Auftrag ist und dass wir nicht nur im Rahmen dieser Pandemie einfach an so vielen Punkten gesehen haben, wo es hochkocht. Und ich fand einfach so diesen Austausch von wirklich ganz vielen spannenden Frauen, einige von denen kannte man dann schon und andere noch nicht, aber einfach auch total spannend und einfach vom, weiß ich auch nicht, Elterngeld hast du eben schon angesprochen, bis hin zum Ehegattensplitting, über Kita-Plätze, über Elternzeit und Elterngeld, über die Rolle von Alleinerziehenden, über die Rolle von freiberuflichen Frauen, die einfach nie mitgedacht werden, offenbar. Also auch das ist ja in der Pandemiesituation total klar geworden. Also dass so Sachen wie Kinderkrankengeld, ne, für viele Menschen und für viel mehr, als man vielleicht denkt, ist ja irgendwie gut gedacht, aber bei vielen kommen einfach so diese Dinge einfach überhaupt nicht an. Auch die Bürgerversicherung im Sinne von, gibt es, also wo genau ist der Haken an der sogenannten Zweiklassenmedizin? Was kann man da sozusagen nochmal neu denken und so. Das war einfach ein super spannender Austausch und ich fand es auch ganz bereichernd und eben auch sehr wertschätzend, dass die Politik, in Anführungsstrichen, eben nicht irgendwelche Leute da oben sind, sondern dass die wirklich zuhören und auch tolle Gesprächspartnerinnen in unserer Runde da ganz kompetent in ihrem jeweiligen Bereich Beiträge geleistet haben. Ich fand das auch sehr inspirierend und ganz toll und es ist einfach immer, dass man danach so das Gefühl hat, so ja, vielleicht bewegt sich ja doch wirklich was und so. Das fand ich ganz schön, einfach auch so mit so einem Gefühl aus einem sehr konstruktiven Gespräch heraus.
Ja, das Thema, was wir vielleicht auch nochmal irgendwann aufgreifen sollten, war die eine Mutter, die halt einfach pflegebedürftige Kinder hat, ne, und auch aus ihrem Alltag erzählt hat und
genau, die Schattenfamilie.
Also auch was man halt natürlich nicht immer im ersten Moment immer auf seiner Agenda hat. Und das fand ich auch bei Frau Göring-Eckert, dass sie das halt einfach auch so gleich aufgeschrieben hat. Und okay, ja, so habe ich, ne? Also das kann man natürlich nur im Gespräch, wenn man im Gespräch ist mit den betroffenen Familien, die ja natürlich jetzt nicht in der Mehrzahl sind, aber einfach dieses einzelne Problem zu sehen, wie schwierig ist es da, Betreuungsplätze zu finden, die in der Nähe auch des Wohnortes ist und man nicht durch die ganze Stadt fahren kann und so weiter. In ländlichen Bereichen ist es wahrscheinlich nicht anders, dass es da einfach ganz großen Bedarf geht. Und vor allen Dingen auch, was ich sehr, sehr erschreckend fand, und dann können wir das Thema auch schließen, ist, dass zum Beispiel Erzieher, die einfach für Integrationskinder zuständig sind, gar nicht dafür ausgebildet sind. Also dass sie keine spezielle Ausbildung dafür haben müssen. Und das ist natürlich einfach, das fand ich wirklich, weil das sind ja einfach, sind auch oft Kinder, die ja auch einfach wirklich auch einen Pflegebedarf haben, auch in der Kita, dass man da einfach auch einen medizinischen Hintergrund vielleicht braucht und wirklich dafür speziell ausgebildet sind und dass es das nicht gibt. Ne? Also das wusste ich auch nicht und fand ich sehr erschreckend.
Ja, das meine ich mit, also ne, wenn du jetzt sagst erschreckend und ich bereichernd, so dann klingt das irgendwie erstmal so ein bisschen, als würde das überhaupt nicht zusammenpassen, aber genau auf diese Bereiche des Lebens zu gucken, die man sonst sicher auch ausblendet, so, aber wo man einfach so, wie ist das wirkliche Leben in Situation X oder Y? Also genauso geht das einfach vielen Randgruppen der Gesellschaft. So fühlt man sich ja dann, ne? Ich finde das auch, da gibt es auch, ja, also man kann jetzt irgendwie Instagram auch immer als oberflächliches Medium betrachten und das ist es in vielen Bereichen auch. Aber ich finde zum Beispiel auch zu diesem Thema den Account von Daniel Bröckerhoff, das ist ein Journalist, den viele vielleicht noch von Heute Nacht kennen, also dem Nachtmagazin von Heute, vom Heute-Journal, was er lange Jahre moderiert hat, der eben auch aus seinem Leben mit neurodiversen Kindern berichtet. Finde ich zum Beispiel auch total toll, um einfach auch in diese Bereiche mal hineinzuschauen und einfach mitzukriegen, was bedeutet das, mit Kindern, mit anderen mehr Bedürfnissen zu leben, ne? Was das heißt, von irgendwelchen Anträgen auszufüllen, von irgendwelchen Schul- und Kita-Begleitungen das irgendwie zu beantragen, den Alltag, also auch soziale Teilhabe, ne, dieser Eltern, dass sie sagen, unser Kind braucht uns einfach 24/7.
Und auch mit Geschwisterkindern, ne?
Wir sind sozusagen rausgebeamt, genau, Geschwisterkinder und wir sind einfach komplett raus aus dem Leben. Vielleicht können wir in den Shownotes ja mal so ein paar Accounts teilen, auch von den Frauen, die Teil waren von unserer kleinen digitalen Runde da letzte Woche, weil ja einfach so diese Beiträge dann ganz toll, bevor ich jetzt irgendwelche Namen falsch sage. Wir verlinken sie euch alle nochmal in den Shownotes.
Aber fand ich mal wichtig, einfach das anzusprechen. Und ich finde auch, dass es einfach, wir sind gerade so an so einem Wendepunkt, ne? Und wir brauchen einfach mehr Frauen auch im Bundestag. Also es ist einfach ganz klar, wie wichtig das ist, dass wir da auch ein Gleichgewicht schaffen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also es ist so, entweder gibt es dann nochmal irgendwann einen großen Knall, aber ich finde halt, hatte ich auch gestern so ein sehr inspirierendes Gespräch mit einer ganz tollen Frau, dass es jetzt einfach Zeit ist. Ne? Und da müssen wir halt, und wenn auch sozusagen von den Parteien her, dass es dann nachher geht, dass die wirklich einfach gut zusammenarbeiten, ne? Also dass es um ein Ganzes nachher geht, egal wie, was, welche Partei jetzt, wie, was für eine Mehrheit gibt, aber dass, wenn sie dann da ist, dass es dann wirklich ein gemeinsames Handeln geht, ne? Also das ist einfach, das sollte Politik auch mal verstehen, also weil das Land hat dann gewählt und dann, dass es dann aber auch darum geht, wirklich gemeinsam gute Politik zu machen und nicht gegeneinander. Das ist nicht ganz schwierig. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast und da will ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich war gerade gestern so, da hatte ich einfach ein, zwei tolle Gespräche mit einer Frau, die hoffentlich auch bald zu sehen wird, dann nach der Wahl in der Politik. Deshalb war mir gerade so, da einmal kurz abzuschweifen. Aber jetzt können wir gerne in unser Thema rein.
Ich finde, ein kurzes politisches Thema können wir auch noch erwähnen.
Wozu?
Die Kolleginnen des Vivantes-Konzerns und der Charité hier in Berlin streiken, glaube ich, heute noch. Ne? Und dann ist erstmal vorbei. Ich weiß gar nicht mehr so
genau. Ja, super, dass du das auch machst. Ganz wichtig.
Ja, nee, ist einfach so total wichtig. Und ich finde dann, also hier in der Berliner Tagespresse, im Tagesspiegel und so, liest man natürlich darüber. Dann gab es irgendwie so einen wütenden Brandbrief der Chefärzte, die dann irgendwie meinten, so super finden die das jetzt auch nicht mit dem Gestreike, anstatt dass sie sich irgendwie mal auf eine Seite begeben und mal einfach gemeinsam da irgendwie so, aber ich vermisse das in den Tagesthemen, ganz ehrlich. Ich finde das irgendwie schon ziemlich krass. Also ich glaube nicht, dass es schon mal so einen großen Streik gegeben hat. Eben in der Pflege, weil wir natürlich zu den Berufsgruppen gehören, die können gar nicht streiken. Also natürlich lassen wir da ja nicht unsere Patienten liegen und im Kreissaal kann man sowieso nicht streiken, das ist ja total klar. Aber dass da tatsächlich also ein Drittel der Betten ist gesperrt worden.
Ja, in aber es Häusern. Geht nicht. Es ja, geht das nicht. Ist schon,
es geht, nein, nicht, es geht anders. Nicht anders. Nein, also Balkonapplaus reicht halt nicht. Und ich habe ja irgendwie auch gehofft, dass die Pandemie sozusagen da mal zu einem grundsätzlichen Nachdenken oder auch ein Bewegen von verkrusteten, vollkommen falsch laufenden, gewinnmaximierenden Anreizen da irgendwie, also dass das alles Bullshit ist, so. Ja, aber da kann man mal wieder sehen. Also wenn ich so sage, ich vermisse es in den Tagesthemen, deshalb würde ich das hier gerne zumindest noch mal einmal kurz erwähnen, dass es einfach die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Und dass wir euch auch sozusagen alle nur motivieren und bitten können, das nach Kräften zu unterstützen.
Da würde ich auch gerne die Jungen.
Indem ihr das zum Beispiel teilt und indem ihr das, die jungen Hebammen, ne? Die sind auch so krass, die waren ja auch auf der Straße.
Ja, das ist auch ein Account hier bei Instagram, den packen wir euch rein. Diese jungen, motivierten Hebammen, die jetzt in diesen Beruf einsteigen, die wirklich da ganz, ganz Großes leisten und auch wirklich aufmerksam machen, aufklären und vor allen Dingen auf die Straße gehen. Also die haben wirklich die sind noch voller Elan und das ist auch gut so, dass es euch gibt und dafür danken wir euch auch sehr. Aber dem müssen wir hier auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und deshalb alle, die das jetzt hören, folgt gerne diesen tollen, die heißen auch Junghebammen, auf Instagram, weil die brauchen einfach, wir alle brauchen Hebammen, brauchen Unterstützung, aber die bewegen da gerade ganz, ganz viel und sind hoch motiviert. Also ganz, ganz großes Lob an euch. Was ich aber auch wirklich gut fand, weil ich habe vor einigen Monaten habe ich irgendwie nachts eine Geburt gehabt und habe dann auf die Wochenbettstation meine Familie gebracht und verlegt, weil die einfach eine Nacht bleiben wollten. Und ich war mal wieder wirklich völlig fertig, weil wenn du zwei Pflegekräfte da nachts hast, auf einer supervollen Wochenbettstation, wo ja jetzt auch durch die Pandemie, jetzt sind mittlerweile wieder Familienzimmer auch bei uns erlaubt, aber es war eine Zeit lang ja gar nicht, was ja auch für die Pflegekräfte auf den Wochenbettstationen wirklich auch schlimm ist, weil es ist schon sehr entlastend, Familienzimmer zu haben, wenn der Partner oder die Partnerin mit dem Baby und der Wöchnerin da sind, die natürlich auch unterstützen, indem sie einfach Dinge ans Bett reichen, Babys wickeln und so weiter, was ja die Pflegekräfte dort unglaublich entlastet. Und wenn man sich überlegt, dass auf einer vollen Wochenbettstation nachts zwei Schwestern arbeiten und man Zwillinge hat, Kaiserschnitte, also wie soll man da eine Stillanleitung geben? Oder wie soll man generell diesen ganzen Dienst? Und da habe ich auch gesagt, also ihr müsst halt einfach, wenn ihr nicht mal einfach nicht mehr kommt, dann merkt das hier keiner, weil ihr macht ja immer weiter. Das versteht ja einfach keiner. Und das ist wirklich ganz schlimm, dass es erst so weit kommen muss, dass das Personal wirklich streikt, bis dann mal jemand aufwacht. Weil ich kann es einfach nicht verstehen, wie man zwei Schwestern nachts auf so einer Station arbeiten lassen kann, wo du einfach so, so, so viel zu tun hast. Also ich meine, die schaffen es dann nicht mehr auf Toilette zu gehen, geschweige denn mal kurz auch mal eine kurze Pause zu machen. Und dann müssen sie auch noch alles dokumentieren, ne? Also das ist halt einfach wahnsinnig. Und da brauchen wir jetzt bei den anderen Pflegestationen, wo manchmal auch eine Schwester ganz alleine ist mit, was weiß ich, 30 Patienten, ne? Also so, ne? Also das ist ja, die würden wahrscheinlich sagen, auch zu zweit ist ja schon so toll. Es gibt Stationen, wo halt nur eine Nachtschwester im Dienst ist. Nicht schön. Wie leiten wir jetzt über, Karin?
Ich weiß gar nicht. Wir machen einfach hier sozusagen keine große Überleitung, sondern kommen zu unserem heutigen Thema. Wir haben ja immer ein Thema und in dem Intro, in dem Sissi und ich uns entweder, weiß ich auch nicht, über irgendwas, was uns über den Weg gestolpert ist oder was wir gemeinsam erlebt haben oder euer Feedback oder so, wo wir einfach so ein bisschen Dinge aufgreifen. Das ist dann immer unterschiedlich lang. Mal haben wir irgendwie nur 2 Minuten und jetzt reden wir schon gute Viertelstunde. Wir haben ein Thema natürlich auch in dieser Folge und das ist heute die Frühgeburtlichkeit, nämlich die vorzeitigen Wehen und oder die Zervixinsuffizienz, die der häufigste Grund ist, der zu einer solchen Frühgeburt führt.
Auch ein Wunschthema.
Genau, also wir haben natürlich ganz viele Wunschthemen noch von euch auf der Liste und manchmal picken wir uns eins raus, auf das wir besonders viel Lust haben. Manchmal machen wir das so, dass wir sagen, so viele von euch wünschen sich jetzt dieses oder jenes Thema. Dann machen wir das jetzt mal. Wir sind ja immer noch in einer Situation, es gibt, weiß ich, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Folgen haben wir jetzt, 30 oder so aufgenommen. Und wir haben noch ganz, 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 ganz viele auf unserer langen Liste. Also die Themen gehen uns so schnell nicht aus. Und heute ist das Thema Frühgeburtlichkeit und die Ursachen und die Gründe dafür und auch die Arten und Weisen, damit präventiv umzugehen oder eben therapeutisch damit umzugehen, um eben möglichst dafür zu sorgen, dass die Babys so lange im Bauch bleiben bei euch, bis sie fertig sind.
Kurze Definition, ne? Also
genau, Sissi und ich haben ausnahmsweise mal uns ein bisschen...
Nein, wir haben
mit Zahlen auch
zwei Tage mit Zahlen, aber wir haben einfach viel darüber gesprochen, viel nochmal gelesen, was auch der neueste Stand so ist, weil es einfach so ein Thema ist, was noch viele Fragezeichen in der Medizin auch einfach aufwirft. Circa 8% aller Kinder in Deutschland werden vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren und sind somit eine Frühgeburt. Vor der 32. Woche sind es ungefähr 1,2. Also nur mal, um so ein bisschen auch so eine Zahl dafür im Kopf zu haben, wie viele Kinder das sind.
Genau, und also diese Unterscheidung nochmal, ne, vor der 32. Schwangerschaftswoche, also soweit so klar, je früher ein Baby geboren wird, umso unreifer ist es natürlich auch und umso größer ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass es noch kinderärztliche Begleitung braucht. Und deshalb gibt es sozusagen nochmal so diese Unterteilung in die frühen Frühchen und die späteren Frühchen. Und mit den 1,2 oder 1,3% vor der 32. Woche liegt Deutschland so im Mittelfeld. Ne? Wir haben uns das nochmal angeguckt im europäischen Vergleich. Und das gibt da eine große Spanne. Ich glaube, Zypern, ne, war das mit den
Zypern,
also je südöstlicher man geht, sozusagen umso höher ist die Zahl. Und in Nordeuropa sind, also Island war da der Spitzenreiter, aber auch die skandinavischen Länder und die baltischen Länder, die waren eben relativ gut, also hatten gute Zahlen, wenige Frühgeburten. Und auch da weiß man wenig, warum das so ist. Man vermutet tatsächlich auch eine genetische Komponente. Und es gibt ja auch sozusagen innerhalb von Ethnien oder von Kontinenten oder was eben unterschiedlichen Genpool. Und so scheint es auch hier zu sein, dass die Verteilung einfach in Nordeuropa aus verschiedenen Gründen eben so ein bisschen günstiger zu sein scheint. Ist so anekdotenhaft, hilft der einen oder anderen Frau natürlich nichts weiter. Aber fand ich nochmal ganz spannend, das irgendwie auch nochmal anzugucken.
Also einfach so eine Einordnung zu haben, auf jeden Fall, ne? Und dann haben wir noch eine Zahl, die wir euch am Kopf werfen können. 2/3 aller Frühgeburten sind die Folge von vorzeitigen Wehen mit oder ohne frühzeitigen Blasensprung.
Und der Rest sind dann einfach tatsächlich Frühgeburten, die sich aus einer nicht so günstig verlaufenden Schwangerschaft entwickeln. Und da sind in allererster Linie zu nennen die Präeklampsien, also früher Gestosen, noch früher Schwangerschaftsvergiftungen, hören wir natürlich gar nicht gern das Wort, aber das wird ja immer noch so im Volksmund gerne benutzt, sodass ihr ungefähr eine Einordnung habt, die eben auch der Grund sein können, dass die Babys da schnell raus müssen aus dem Bauch. Oder eben auch die Plazenta-Insuffizienz, die so laut neueren Verständnis wegen auch eher in die Richtung Präeklampsie oder der ganzen großen Gruppe von Plazenta-Einnistungsstörungen, die auch häufig der Grund oder die Grundlage ist, warum sich eine Präeklampsie, eine Gestose entwickelt. Also tatsächlich 1/3 aus diesen, ich sage immer, gestörten Schwangerschaften, das klingt immer irgendwie gleich so super pathologisch, aber wo sozusagen aus anderen Gründen da irgendwas im Busch ist, was dazu führt, dass diese Schwangerschaft eben nicht so lange halten kann, wie sie eigentlich
genau,
gedacht wäre.
Genau, und auch natürlich noch vaginale Blutungen, die auch natürlich können auch plazenta-bedingt ja sein, ne? Sitzt der Plazenta, sowas kann auch immer sein, aber das ist halt ja einfach, da gibt es mehrere Sachen, die natürlich jetzt super individuell auch sind und Einzelheiten. Also das ist, ja, glaube ich, dass wir uns auf die vorzeitigen Wehen und die Cervixinsuffizienz jetzt so ein bisschen hier beschränken und darüber einfach jetzt einmal ein bisschen erzählen und auch gucken, was es da für Leitlinien gibt. Ich habe heute auch nochmal mit unserem Chefarzt in der Klinik gesprochen, in der ich arbeite, wie halt auch so das, was sein Gefühl ist, auch so, wenn wir nachher zukommen zur Behandlung, wie das in Deutschland weit und auch im internationalen Verlauf so ist. Das hat uns sehr interessiert. Da haben wir, Karin und ich, einfach viel drüber gesprochen die letzten 2 Tage. Und da wollen wir euch erstmal sozusagen so einen groben Überblick geben. Und es geht jetzt hier auch nicht darum, Weil das ist ja dann immer oft so der Fall. Es geht, ist ja jetzt sozusagen eine Aufklärung für euch, dass wir euch so ein bisschen was dazu erzählen. Aber natürlich jetzt nicht, das ist jetzt kein medizinischer Fachvortrag. Das würde auch den Rahmen sprengen, weil wir alleine schon irgendwie über 100 Seiten gelesen haben, wo wir dann auch schon gedacht haben, okay, das müssen wir uns einfach ein bisschen kürzer halten. Aber den Überblick, den wir uns da gemacht haben, ich glaube, der wird euch einfach ein ganz guter Leitfaden so sein. Ne, meine Liebe?
Genau, und ihr habt Fragen gestellt, hast du absolut sehr gut erklärt. Also natürlich könnten wir euch jetzt irgendwie was von, weiß ich auch nicht, ne, immunologischen Faktoren, die wir nachher irgendwie kurz mal irgendwie aufzählen, aber die ganzen fancy Biomarker, die es da alle gibt, irgendwie im Detail und welche, weiß ich auch nicht, Interleukin und Tumornekrosefaktor Alpha Ideen es dazu irgendwie gibt, das ist alles total fancy Stuff, da hört ja keiner mehr zu und darum geht's ja auch überhaupt nicht. Wir haben uns dann nämlich auch gefragt, so wie, was sind denn auch eure Themen? Und ihr habt ganz viele Fragen gestellt. Wir haben einfach einen Sticker vorhin nochmal geteilt und ihr konntet ein paar Fragen stellen und davon habt ihr auch wieder reichlich Gebrauch gemacht. Und wir haben so ein bisschen gefiltert, dass wir uns auf Fragen beschränken, die der allgemeinen Natur sind, also die jetzt nicht irgendwie eure eigene persönliche Geschichte sozusagen, mal ich bin in der 23 plus so und so viel in Schwangerschaftswoche und mein Zervikalkanal ist sonografisch 27 mm lang und mein Arzt hat schon Folgendes und so. Darauf können wir jetzt an dieser Stelle natürlich im Detail nicht eingehen, weil wir auch wissen, dass ihr in guter fachlicher Betreuung ja irgendwie seid. Das kann ein Podcast natürlich nicht leisten. Aber ihr habt einfach so die Klassiker-Fragen gestellt, die ja auch, woran wir auch sofort sehen, das sind sie einfach. Und ich kann ja mal damit starten, hier mit einer ganz Frage, die, glaube ich, echt mindestens 20 Mal gefragt wurde. Woher merke ich das, ob ich vorzeitige Wehen habe? Oder was kann ich spüren, was darauf hindeuten könnte, dass da was im Busch ist, dass mein Gebärmutterhals sich verkürzt und oder dass ich vorzeitige Wehen habe? Ja, vielleicht sollte man da nochmal sozusagen so die beiden Hauptfaktoren einer Frühgeburtlichkeit erstmal getrennt voneinander betrachten und dann gucken, wie das zusammengeht. Es ist nämlich einmal das, was eure Gebärmutter macht, also euer Uterus, das muskuläre Gewebe, im Sinne von vorzeitig Wehen, Kontraktion. Und dann gibt es den wahrscheinlich viel größeren Punkt dabei, die Cervix, ne, euer Gebärmutterhals. Das ist sozusagen ja immer dieses Zusammengehen ist. Es gibt ja Frauen, die haben einen kontraktileren Uterus, so wie wir das nennen, also eine aktivere Gebärmutter, die einfach mehr Kontraktionen macht in der Schwangerschaft als bei anderen Frauen. Und das spüren Frauen auch durchaus mehr oder weniger. Aber es gibt diese, ich sage jetzt mal, diesen Typ Frau, die einfach früh in der Schwangerschaft schon und regelmäßig und ne, auch wirklich jeden Tag immer mal wieder Kontraktionen hat. So. Das ist das eine. Und das zweite ist aber, und das Wichtige, was machen denn diese Kontraktionen? Sprich, sind sie, wie wir sagen, Muttermunds- oder Zervixwirksam? Weil letztlich kann eine Frau einen unruhigen Uterus haben oder einfach eine kontraktile Gebärmutter. Und es passiert aber nichts am Gebärmutterhals. Und dann darf die auch diese Kontraktion haben. Ne, das ist sozusagen so der entscheidende Faktor. Macht das, was am Gebärmutterhals. Und das kann man natürlich immer nur im Nachhinein wissen, indem man nachguckt. Und deshalb geht ihr ja unter anderem so regelmäßig zur Vorsorge, damit ihr eurer Frauenärztin oder eure Hebamme schildert, wenn die euch fragt, so, ne, was war denn so los in den letzten 2 oder 4 Wochen? Und dann erzählt ihr das ja. Dann sagt ihr, mein Bauch ist immer so hart und ich habe immer so viele Kontraktionen. Und dann guckt man nach. So, also das wäre jetzt erstmal ja so der typische Weg, oder? Was meinst du?
Ja, das sehe ich auch so. Also ich muss ganz ehrlich, ich kann ja auch ein bisschen jetzt, bin ja gerade schwanger, aus persönlicher Sache sprechen. Also ich habe auch eine Gebärmutter, die sehr stark reagiert. Also ich habe schon oft Kontraktionen und so weiter. Also ich merke die auch gut. Was man natürlich auch noch sagen muss, Frauen, die sehr, sehr, sehr schlank sind, ja, die haben natürlich auch nochmal, dass es
nur Haut,
und Gebärmutter, genau, wenn da nur Haut und Gebärmutter ist, dass das natürlich auch, dass man das noch mehr spürt, ne, wenn die sich halt kontrahiert, finde ich auch immer wichtig noch zu sagen, weil die haben einfach auch oft einfach einen viel härteren Bauch, als wenn man da halt einfach noch eine gute Schicht drüber hat. Ne? Das darf man einfach auch nicht so vergessen.
Ja.
Und ich kann nur von
Das meinte ich eben so, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das meinte ich eben genauso mit diesem, da haben wir uns ja auch im Vorwege drüber unterhalten, so dieses Typ Frau, wo natürlich jede Frau jetzt aufhorcht und irgendwie sagt, hä, und was bin ich für ein Typ Frau und so. Aber es gibt einfach so einen bestimmten Typ Frau, wo wir Hebammen sagen, das passt total und du bist genau auch der Typ dafür, viel Kontraktion zu haben oder sowas. Ne? Also wo wir das aus so einer Mischung aus Erfahrung, was so im Lehrbuch nicht drin steht, aber was wir einfach so als Hebammen so kennen, dass uns erstmal so dieser Typ Frau, die das dann berichtet, da regt uns das nicht auf oder wundert uns gar, dass die Frauen das dann auch so dann erzählen.
Genau. Und bei mir ist es halt auch so, aber ich weiß halt einfach, dass die meine Cervix, also mein Gebärmutterhals, habe das neulich auch mal kontrollieren lassen, weil ich so gedacht habe, so oh, bisschen viel hier alles so. Aber ich habe jetzt irgendwie meine vierte Schwangerschaft, hatte das immer. Und genau, da ist alles in Ordnung. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr dann, ne, also auch wenn man das dann so zählt in einer halben Stunde oder einer Stunde so, ne, also die Gebärmutter arbeitet ja auch und das darf sie auch. Aber man muss natürlich immer abwägen. Deshalb ist eine regelmäßige Vorsorge einfach wichtig, dass man da auch genau diese Dinge dann halt auch bespricht und auch sich vielleicht, wenn ihr vorher zum Arzt geht und so solche Sachen auch aufschreibt, weil oft ist es ja so, sind sie doch sehr, wenn ihr jetzt eine Vorsorge bei eurer Gynäkologin oder Gynäkologen macht, ja auch immer sehr kurz und dann ist man total aufgeregt, weil man sich auch freut und so weiter und dann vergisst man einfach so eine Dinge zu besprechen und das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, dass man sich vorher so ein bisschen so eine kleine Liste macht, weil wenn man da sitzt, das kenne ich, ich sage das auch immer, schreibt euch auch immer alles auf, was ihr mich fragen wollt, weil wenn ich dann da bin, dann weiß keiner mehr was er mich fragen wollte. Ne? Also das ist, glaube ich, auch immer so ganz gut. Also ihr seid bei eurer Gynäkologin und habt halt die Vermutung, dass ihr halt einfach viel Kontraktionen habt und das ist auch mehr. Dann gibt es halt zwei Methoden, das einmal zu überprüfen. Einmal natürlich die vaginale Untersuchung oder halt natürlich auch den vaginalen Ultraschall, wo man halt einfach dann die Länge eures Gebärmutterhalses, also der Cervix, bestimmen kann. Was bei dieser Untersuchung halt wichtig ist, ist, dass wenn man das macht, dass es auch einfach immer, und sagen wir jetzt mal so, die ist jetzt auffällig, ne? Also man sieht da, dass diese Wehen doch einfach auf den Muttermund, auf den Gebärmutterhals wirken, ist es halt total wichtig, dass man eigentlich immer den gleichen Schaller hat. Weil jeder Schall hat ja ist ein bisschen unterschiedlich, ne? Also und deshalb ist es, das ist eine Verlaufsuntersuchung. Das ist ähnlich, müsst ihr euch vorstellen, wie unter der Geburt. Es ist eigentlich auch immer am besten, wenn immer die gleiche Person nachguckt, weil jeder immer ein bisschen anders untersucht und einen anderen Befund. Und wenn dann das, so ist es halt einfach auch bei der Zervixinsuffizienz. Und so macht man das auch, zum Beispiel kenne ich das auch so, Karin, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also wenn ich jetzt Frauen habe mit Frühgeburtssymptomen, die dann halt auch in der Klinik sind und da guckt man wirklich immer, die werden dann ja auch einmal in der Woche angeguckt und so weiter, also man macht das ja auch nicht jeden Tag, sondern einmal in der Woche werden die in der Klinik angeguckt, dass es eigentlich immer versucht wird, dass es immer der gleiche Arzt ist. Also, dass der gleiche Untersucher das ist, so dass der auch genau sehen kann, so hier sehe ich eine Verbesserung oder Verschlechterung oder gleichbleibend. Ja, du hast, glaube ich, da was dazu zu sagen.
Ja, nee, also absolut so, das ist total klar. Also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, es besteht die Idee, ihr könntet eine Cervixinsuffizienz haben, dann kann man sozusagen vaginal untersuchen und hat ein Gefühl in den Fingern, was ich auch wichtig finde, weil man da eben außer, dass man ausmisst, noch ganz andere Kriterien, also wie genau, also durch den hauchzarten, dünnen, eng anliegenden Latexhandschuh spürt man ja die Konsistenz eines Gebärmutterhalses. Man spürt die Weichheit und den Druck vor allen Dingen auch
vom Kopf oder vom
Baby, von oben sozusagen. Ne? Wie belastet sozusagen fühlt sich das an? Also eine vaginale Untersuchung ist natürlich, habe ich da keinen Millimeter-Maßstab sozusagen, dass ich irgendwie vor allen Dingen, weil man den Zervikalkanal ja von innen aus misst und den inneren Muttermund sozusagen auch darstellen muss. Und den kann man ja gar nicht tasten. Der Muttermund ist im besten Fall ja natürlich noch zu. Aber die vaginale Untersuchung finde ich auch sehr wertvoll. Also wir als Oldschool-Hebammen sozusagen, die ja auch keinen Ultraschall zur Verfügung haben, verlassen uns natürlich auch auf die Sensibilität unserer Finger und das liefert uns wertvolle Informationen. In so einer Situation, wo man dann aber tatsächlich mal genauer gucken will, sollte man eben dann tatsächlich sonografisch den Zervikalkanal ausmessen, aber nur, wenn man den Verdacht hat, es handelt sich um eine Zervixinsuffizienz. Auch da, wir haben uns die Leitlinien dazu natürlich nochmal ganz genau durchgelesen, weil ich das in der Praxis, ehrlich gesagt, das wirst du teilen, schon erlebe, dass heutzutage es Frauenärztinnen gibt, die bei jeder Vorsorge mal einen Vaginalschall machen und die Cervix ausmessen.
Hallo, alle.
Und zwar ohne, dass eine Frau berichtet.
Also ich kann die Ärzte oder Ärztinnen an einer Hand abzählen, die es halt nicht tun. Aber laut Leitlinie ist es halt einfach nicht, ist nicht indiziert, dass man...
Es ist nicht prädiktiv. Also, man kann nicht so nach dem Motto, was sich dann ja viele von euch fragen, auch wenn man damit einfach, kann man ja machen, wenn man ab der 12. Woche oder was auch immer, irgendeine Fantasiegrenze, wenn man das dann einfach regelmäßig macht, dann weiß man doch mehr. Aber es zeigt sich eben, dass sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, ohne dass es einen Risikofaktor gibt, zu dem wir gleich noch kommen, das überhaupt keine prädiktive Aussage hat. Das heißt, es ist mal wieder eine diagnostische Maßnahme, die man nicht mit der Gießkanne verteilen sollte, weil sie einfach keine Evidenz hat im Sinne, es macht uns wirklich schlauer. So, also es ist nicht sinnvoll, bei allen Frauen das immer zu machen, bloß weil man es kann. So, und dann kommt was dazu, was du eben auch noch gesagt hast, so dieses verschiedene Untersucher und verschiedene Untersuchungsergebnisse. Ich fand das ganz interessant in den Leitlinien, also wir beide, du und ich, machen ja keinen vaginalen Ultraschall, dass das sozusagen tatsächlich sehr komplex ist. Also nicht nur von den Grundregeln, was weiß ich, dass die Frau vorher unbedingt die Blase entleeren sollte und dass man das immer in der gleichen Körperposition machen sollte, am besten zur gleichen Tageszeit und so. Also dass es irgendwie mehrere Seiten in den Leitlinien darum ging, wie genau macht man das denn überhaupt und in welchem Winkel stellt man den Zervikalkanal ein und in welchem Schnitt guckt man sich das alles ganz genau an, weil es eben eine große Fehlerquelle ist, einfach sozusagen falsch oder einfach anders zu schallen als derjenige, der es vorher oder hinterher gemacht hat. So, und das führt natürlich dazu, allein, dass diese Zervikalkanallänge sehr variabel ist, und das kennen wir auch, ne? Und da habt ihr auch teilweise geschrieben auf dem Fragensticker, ich hatte, 2,3 Zentimeter bei meiner Frauenärztin und die hat mich ganz besorgt ins Krankenhaus geschickt und dann haben die geschallt und da war es dann 3,8. Also sprich überhaupt kein auffälliger Befund. Und was soll ich jetzt denn davon halten und so? Das liegt in der Natur der Sache. Das ist häufig so. Wenn ich eine Frau morgens, nachdem die Nacht geschlafen und geruht hat, die Gebärmutter schön ausgeruht war, dann die Zervixschale oder wenn ich das abends mache, nachdem die den ganzen Tag auf den Füßen war, dann habe ich auch einen anderen Befund. Und deshalb ist es ganz schwierig, das so zu objektivieren, dass man jetzt sagen kann, also es gibt so gewisse Regeln, aber dass man jetzt sagen kann, in der und der Woche darf der auf gar keinen Fall so und so viel Millimeter kurz sein, das ist eben tatsächlich schwierig zu sagen und das ist viel komplexer, als es sich auf den ersten Blick anhört. Und deshalb waren dafür auch jetzt erstmal viele Worte nötig, damit ihr das vom Grundsatz versteht, warum die eine Frau mehr geschallt wird als die andere. Die hat einfach einen anderen Gynäkologen, der das mehr oder weniger wichtig findet, aber es hat keine Evidenz.
Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, auf deine vaginale Untersuchung, weil du das so schön beschrieben hast, die Konsistenz und dass es so wichtig ist. Und auch in meiner Ausbildung zur traditionellen Hebammenkunst, die ich vor einigen Jahren mal gemacht habe, da wurde es halt auch genau gesagt, so dass es auch diese erste vaginale Untersuchung bei der ersten Vorsorge bei der Schwangeren, die man durchführt, das total wichtig ist. Also natürlich immer hands-off, ist ja ganz klar. Aber um einmal einfach auch in der Frühschwangerschaft zu wissen, wie ist die Konsistenz generell, wie ist das Scheidenmilieu, um im weiteren Verlauf, wenn dann halt Auffälligkeiten kommen, einfach auch zu sehen, was hat sich hier verändert, wie kann ich sehen. Und dieses Fühlen und Tasten dort ist einfach super wichtig. Und das wird ja einfach auch nicht mehr wirklich gemacht. Ne? Also dass man diese Sachen aufschreibt, dokumentiert, um dann halt einfach im Verlauf zu sehen, ne, wie es dann halt so ist. Das ist natürlich dann auch jetzt in unserer Zeit sozusagen immer nur, und du siehst es ja wirklich in den Mutterpässen der Frauen, es wird eigentlich fast bei jeder Untersuchung ein Vaginalschall gemacht. Nachher wird es von oben auch gemacht, aber wo du immer siehst, Zervixlänge wird dokumentiert. Also das finde ich auch nochmal total wichtig zu sagen, dass das einfach für den Verlauf und auch zu sehen, wenn dann Veränderungen stattfinden, dass sowas eigentlich auch zu einer Erstuntersuchung gehört. Wie eine gute Anamnese, und das ist uns auch in den Leitlinien immer wieder, wurde immer wieder dokumentiert, dargestellt, dass es auch total wichtig ist, einfach die Anamnese, also eure Vorgeschichte, auch eure familiäre Vorgeschichte, wenn sozusagen Frühgeburten in der Familie sind, dass das doch auch immer im Verlauf gesehen wird, dass das auch dann wieder auftreten könnte. Also das ist auch ein ganz wichtiges,
genau, also,
wichtiges Thema. Und auch hier sieht man, dass das im Alltag natürlich nicht, also sehr oft selber, wenn du sogar eine Frühgeburt in der eigenen, also wenn ich jetzt eine Frühgeburt in meiner eigenen Anamnese hätte, ist oft einfach gar nicht ordentlich dokumentiert im Mutterpass.
Ja, absolut. Also dass man einfach wirklich genau guckt, ne, auch welche Frau braucht jetzt vielleicht doch ein Vaginalsono, weil so diese Idee, okay, aber wenn ich gar keine vorzeitigen Wehen habe, gar keine Kontraktion der Gebärmutter und einfach nur meine Cervix weich ist wie ein Fischstäbchen und die da einfach so heimlich nachgibt und keiner kriegt's mit, dass man eben so ein paar Prädiktoren oder so ein paar Indikatoren aus der Vorgeschichte, aus der Anamnese, wie du das eben ja auch schon genauso gesagt hast, eben weiß und die man dann eben im besten Fall rausfischt. Und die familiäre Belastung ist eine. Ich glaube, die, also wenn man jetzt von so Sachen wie Zwillinge und so, das ist, dürfte klar sein, dass wenn beide, zwei Babys sich den Bauchplatz teilen, Zwillinge kommen ja auch üblicherweise sowieso immer ein bisschen früher auf die Welt oder eine Plazenta Previa oder sowas, ne? Also solche Sachen, die klammern wir jetzt mal aus. Aber ich fand das schon ganz interessant. Also der höchste Risikofaktor ist tatsächlich Zustand nach einer Frühgeburt. Also wenn ihr schon eine Frühgeburt hattet, dann ist die Wahrscheinlichkeit um das Vierfache höher, dass ihr nochmal eine Frühgeburt haben werdet als beim ersten Kind, wo sozusagen die Karten noch frisch gemischt sind. Das fand ich interessant. Schnelle Schwangerschaftsfolge ist auch ein Punkt. Also wenn ihr kürzer als 12 Monate zwischen den Kindern habt, also die Kinder schnell hintereinander geboren werden.
Dann noch Mütter alleinstehend.
Genau, die gestressten, belasteten, alleinerziehenden
Mütter. Ja, und auch ungünstige Lebensbedingungen, ne, können sowas auch. Und vaginale Blutung in der Frühschwangerschaft hatten wir noch. Und ja, bakterielle Vaginose war auch noch ein Punkt.
Genau, zu den Bakterien kommen wir gleich nochmal gesondert, weil das ein ganz interessanter und ein ganz wichtiger Punkt ist. Und Rauchen zum Beispiel erhöht auch die Frühgeburtlichkeit. Also ne, gesund leben im weitesten Sinne. Aber wir sehen eben hieran auch, also auf diese gewisse, entweder genetische, familiäre, man weiß nicht genau, was es ist, Disposition, gegen die könnt ihr natürlich nichts machen. Ne? Das ist dann so, aber es ist trotzdem gut, dass man es weiß, damit man bei den anderen Faktoren und auch bei den Dingen, zu denen wir jetzt kommen, also angenommen, ihr habt ein erhöhtes Risiko, ihr habt schon mal ein Baby früher geboren, wonach macht es denn Sinn, näher zu gucken, wo vielleicht auch nicht jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin gleich drauf kommt, weil es für unseren Geschmack das eine oder andere auch noch viel zu wenig bekannt ist. Dafür sind wir da, um ein bisschen was darüber zu erzählen, was ihr eben selber tun könnt.
Ich habe eine Sache noch, die ich noch aufgeschrieben habe, und weil, habe ich dir heute erzählt, was ich auch gemacht habe, Parodontitis war auch noch ein, war aufgelistet.
Ja, oh ja,
und wo war ich heute?
Bei der Zahnreinigung.
Genau.
Also dieses ganze Mikrobiom-Thema, das ist einfach so spannend, ne? Und Bakterien im Mund gehören auch dazu.
Und deshalb ist es total wichtig, also nicht nur in der Schwangerschaft generell, die Mundhygiene. Und ich bin ja ein großer Fan, vielleicht habe ich auch einfach so eine nette Dentalhygienikerin, die ich einfach seit 12 Jahren habe, wo ich hin.
Also du gehst häufiger zur Prophylaxe als ich zur Pediküre, um das mal irgendwie so zu sagen. Gefühlt jedes zweite Mal, wenn wir uns treffen, sagst du, ich habe hier noch. Also du gehst wirklich alle paar Wochen dahin. Ne?
Also ich gehe in der Schwangerschaft gehe ich alle 2 Monate. Und ich merke das so manchmal auch so in Stresssituationen, dass das auf meinen Mund geht. Ne? Also ich merke das richtig. Dann gehe ich auch, ich mache das immer so ein bisschen davon abhängig so, und ich habe einfach, es gibt dann so Phasen, wo ich merke so, da brauche ich auf jeden Fall Hilfe durch sie. Aber in der Schwangerschaft, und da sind wir ja beide sehr aufklärend, das sage ich immer allen Frauen, das ist wirklich einfach wichtig. Und ich mag das einfach gerne. Ich finde das einfach, das ist für mich so wie so, das ist für mich wie Pediküre. Ich habe heute auch wieder gesagt, ach, das ist einfach auch mal schön, wenn man hier rausgeht. Das ist so, ist einfach gut. Und ja, je öfter man das halt macht, es liegt daran auch ein bisschen, dass ich bin hier ganz ehrlich und ich bin jetzt nicht jemand, der dreimal am Tag seine Zahnseide schwingt. Und das ist dann halt einfach für mich die Konsequenz, dass ich dann halt, wenn ich das mal ein bisschen schleifen lasse, dass ich das dann einfach auch öfter mache. Aber dadurch, dass ich das halt so regelmäßig so vielen Jahren mache, ist da gar nicht jetzt so viel zu machen immer. Ne? Es ist eher so, das sagt sie auch mal, sie merkt ganz doll bei mir, wenn ich, sie hat das bei mir ganz stark gemerkt, als mein Körper aus dem Gleichgewicht war, als ich so einen Nährstoffmangel hatte. Das hat sie an den Zähnen gesehen. Ne? Also das fand ich so am Zahnfleisch, also wo ich ja wirklich einfach Mangel an allem hatte, ob es nun Zink, Selen, Vitamin D war. Das hat sie gleich auch da angesprochen. So. Das fand ich total toll, so, dass man das da auch wirklich, sie sagte so, da musst du mal wirklich gucken. Und halt auch in so Situationen, wo man halt, wo ich einfach merke, so da Stress, ne, wo das ganze System ja auch so aus, das merke ich bei mir dann auch immer ganz gut da und da suche ich sie dann auch immer auf und das ist einfach gut. Also von daher kann ich das wirklich nur empfehlen und ich glaube halt auch, dass da die Kassen sind ja, also ich meine, die zahlen das jetzt nicht so oft, wie ich das jetzt mache, aber einmal im halben Jahr auch die gesetzlichen Kassen geben da auf jeden Fall einen Zuschuss und ich meine, es wäre auch dumm, wenn sie es nicht tun, weil das ist einfach die beste Prophylaxe, die man machen kann und um sozusagen, und auch mit meinen Kindern habe ich das total früh angefangen, so mit 4, 5 einfach die da ranzuführen. Die gehen einmal im halben Jahr und das ist auch gut, also vor allen Dingen auch, weil sie mit denen dann natürlich auch immer noch mal Zahnseide geübt hat und so Putztraining und so und da einfach auch wirklich, ich habe dir schon mal erzählt, wer wirklich echt immer so super ist, ist mein Bruder, der ist der Beste, was seine Zahnhygiene angeht, also keiner macht so schön Zahnseide wie er. Das darf ich hier wahrscheinlich auch gar nicht sagen.
Also das ist auch wirklich, also so, ne, ich habe ja, das habe ich dir irgendwie neulich erzählt, dass ich den Fehler gemacht, wie ich das im Nachhinein sagen würde, dass ich meiner Prophylaxe-Frau irgendwann mal sowas gesagt habe, als sie mich fragte, na und, nehmen Sie denn jetzt regelmäßig die Zahnseide? Dass ich gesagt habe, ja, ich mache das schon so 3, 4 Mal in der Woche, aber ehrlich gesagt, mehr auch nicht, aber wahrscheinlich so wie alle, ne? Und dann hat sie echt, also ich habe mich so schäbig und so schmutzig danach gefühlt, weil sie mir sowas von so, also so mich behandelt hat irgendwie. Ich fühlte mich wirklich beschämt wie ein kleines Schulmädchen. Und das war ganz schlimm. Und ich finde, der Mund ist eben auch so ein intimer Ort, ne? Und ja. Ich kenne ganz viele Menschen, die da auch schambesetzt sozusagen unterwegs
sind. Auf jeden Fall. Also Mund ist wie, also ist wie oben und unten. Also ich finde, das ist schon auch so ein, generell ist man ja auch beim Zahnarzt oder wenn man da liegt, auch so ausgeliefert, als wenn ich jetzt auf dem gynäkologischen Stuhl bin. Also das hat für mich schon irgendwie auch eine
Und leuchtet da mit irgendwelchen Lampen da in die tiefsten Winkel des Mundes da so rum. Ich finde auch, das ist schon was sehr Exponiertes.
Ja. Ja. Also ihr Lieben, wir okay, fordern aber auf.
Genug davon.
Wir erklären auch gleich, warum.
Und also um das vielleicht kurz, genau, um das kurz irgendwie zu erklären. Also es ist wirklich so, dass die Bakterien, die eine Parodontitis auslösen, dass die tatsächlich im Fruchtwasser und in der Plazenta nachzuweisen sind. Das Verrückte an unserem Mikrobiom, also als Gesamtheit aller Florae, die wir so im Körper haben.
Florae, wie sagt man das?
Ja, ich habe Latein in der Schule gehabt, deshalb weiß ich, wie man...
Mein Schlaufuchs.
Das hat ja mit Schlau nichts zu tun. Ich kann irgendwie, du hast wahrscheinlich Französisch in der Schwangerschaft gehabt und wenn du mal nach Frankreich in Urlaub fährst, kannst du dir da zumindest einen Kaffee bestellen und ich muss mich in Paris behandeln lassen wie die letzte. So egal, weil ich irgendwie boring Latein in der Schule hatte. Aber da weiß man dann, dass der Plural von Flora Florae ist und sonstiges unnützes Wissen mehr. Also die verschiedenen Florae, ich sag's nochmal im Körper, die im Körper waren, sind, die sind ja miteinander verbunden natürlich, sowieso und immer. Und in der Schwangerschaft sind die, wenn man so will, mobiler als sonst. Also die können in der Schwangerschaft, und das tun sie aus bestimmten Gründen, können sozusagen im Körper herumwandern. Das tun die, um zum Beispiel im Busen schon mal Mikrobiom anzusäen, damit die Muttermilch tatsächlich ein probiotischer Drink wird für eure Kinder. Da habe ich immer schon mal hier auch im Podcast irgendwie kurz was zu gesagt. Aber die sind sozusagen mobiler im Körper. Und deshalb, das ist sozusagen dann der Nachteil davon, können auch Keime aus eurem Mund, die da die doofe Keime sind, eben ungehörigerweise sich ins Fruchtwasser fortbewegen und die Zidua und die Eihäute sozusagen mit besiedeln und können dort tatsächlich zu einem Problemkeim werden. Also man hat ganz klare Korrelationen, Frauen, die sozusagen ungünstige Bakterienbesiedlungen haben im Mund, dass die deutlich häufiger zu Frühgeburten neigen. Und seit man das weiß, empfiehlt man das eben wirklich so eindringlich, wie Sissi das eben
formuliert hat. Aber schon vorher vor allen Dingen, ne? Ja. Also das ist wirklich einfach, und deshalb ist es mir auch bei meinen Kindern so wichtig, weil das hatte ich heute auch nochmal, habe ich dir ja erzählt, mit meinem Chefarzt definiert immer, wenn das in der Schwangerschaft schon ist, dann ist das halt schwierig, ne? Klar, es ist trotzdem immer noch gut, wenn man dann zur Zahnreinigung geht, aber sowas sollte halt weit vorher alles bearbeitet werden, weil dann wandert es halt, ne? Also
zumal ja auch die frühe Schwangerschaft ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt häufig ist. Also wenn ich in der achten Woche da irgendwie, ich hätte den im Strahl ins Gesicht gekotzt, so, ne? Also jeder Reiz irgendwie im Mund führt ja zu so einem Würgereflex bei empfindlichen Frauen. Oder dann später, ne, Vena-Cava-Syndrom, also sich auf dem Rücken da so fast kopfüber quasi da so hinzulegen, verträgt ja auch nicht jede Frau so besonders gut. Also, ne, deshalb ist es schon in der Kinderwunschzeit, da seid ihr jetzt aber alle wahrscheinlich schon drüber hinweg. Aber im Idealfall ist das natürlich so, dass
wir uns hören auch super viele, schon, die noch nicht schwanger sind, habe ich mir sagen lassen.
Stimmt, das schreibt ihr ab und zu. Ja, also, absolut, das schreibt ihr manchmal so. Ich bin zwar noch gar nicht schwanger, aber ich höre
genau,
trotzdem schon.
Genau, das ist auch noch nicht so. Oder so. Ja, voll süß. Na, also von daher, für diejenigen, die das jetzt hier hören, ist das natürlich total interessant. Du hattest auch mal vor einiger Zeit so einen guten Film geteilt. Also es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube im Juni, Juli oder so. Den sollten wir vielleicht auch in die Shownotes packen.
Der ist leider schon nicht mehr in der. Ich wollte den tatsächlich vorgestern oder irgendwie wollte ich den nochmal jemandem schicken, weiterleiten.
Ist nicht mehr.
Und der ist nicht mehr in der Arte-Mediathek. Nee, der war bis irgendwie 3.9. oder so. Ja, oh nein, der ist nicht mehr
da. Okay, können wir euch leider nicht reinpacken. Müssen wir mal gucken, ob es vielleicht eine Alternative gibt, aber wartet nicht drauf.
Microbirth höchstens noch, ne? Den haben wir aber auch schon, glaube ich, mal verlinkt. So, also ein gutes Mikrobiom im Mund ist eine gute Idee. Und natürlich spielt auch die bakterielle Flora in der Scheide eine Rolle.
Wir bleiben jetzt bei dem Thema.
Wichtig, natürlich.
Das ist ja super.
Wir bleiben jetzt einfach mit dem Thema und kommen von den oberen Lippen zu den unteren Lippen, vom Mund zur Muschi. Und da sind eben auch Bakterien, die dahin gehören. Die sogenannte Döderleinflora, das sind spezielle Lactobacillen. Und die sind eine Schutzflora vor Bakterien, die da eben nicht hin sollen. Also es ist ja eine Mischflora und es ist auch manchmal ein paar Beta-Streptokokken drin.
Aber wenn diese Flora halt in der Scheide halt gut ist, also die einfach ein richtig gutes Milieu hat, dann dürfen da auch mal ein paar kleine, können auch mal ein paar böse, die werden dann abgewehrt, ne? Ist die aber natürlich.
Genau, ein paar Gärtnerellen, ein paar Beta-Streptokokken, die sind da immer mal so.
Und die werden dann weggeboxt.
Kurze Gäste, aber die werden dann weggehauen. Genau, eure Flora macht sie dann wieder platt und hält das alles in Schach und das ist dann ein ausgeglichenes
Milieu.
Verhältnis.
Genau, ist das aber Milieu, ist das aber nicht so, ist das natürlich wieder eine Angriffsfläche. Und das ist dann halt eine Sache, die man behandeln muss und gucken, dass man dann dieses Milieu halt sozusagen wieder aufbaut und hinkriegt, dass es da wieder alles wieder gut ist. So, wenn man das jetzt ist ein bisschen so wie bei, kennst du diese Serie, wo die Kinder, wo man den Körper erklärt, Körperwelten heißt er, glaube ich, oder? Ne? Und dann kommen da die ganzen roten Blutkörperchen und weißen und so habe ich mich gerade gefühlt hier so, ne? Also, wie wir hier über die Flora reden. Die kämpfen dann und bekämpfen.
Ja, genau. Und so. Und es gibt sozusagen da die Unterscheidung, auch nochmal hier so ein paar Wörter zu droppen. Es gibt die sogenannte Dysbiose. Das ist erstmal ein gestörtes Keimspektrum. Und dann gibt es sozusagen die wirkliche Form einer Infektion, die sogenannte bakterielle Vaginose. Also eine Dysbiose ist, wenn man so will, die Voraussetzung dafür, dass sich eine bakterielle Vaginose dann bildet. im Sinne einer ja, Infektion. Oft sind es Gärtnerellen zum Beispiel, das ist so ein typischer Keim. Und die sind immerhin in 50-75% der Fällen symptomlos. Also die Idee, ihr habt da Wunder, was an Jucken, Brennen, Ausfluss. Ausfluss hat man in der Schwangerschaft sowieso mehr als sonst. Und manchmal riecht das auch anders durch die Hormonveränderungen und durch verschiedene andere Aspekte der Schwangerschaft. Und kann das manchmal gar nicht so richtig einordnen. Man hat also nicht zwangsläufig Beschwerden. Und deshalb machen eure Frauenärzte, Ärztinnen regelmäßig auch diesen sogenannten Nativabstrich, dass sie unter dem Mikroskop einfach immer mal so gucken, ob sich da irgendwas anbahnt, was sich nicht anbahnen sollte. Und dann gibt es noch sozusagen den Goldstandard oder die, das ganz große Besteck, dass man so ein richtig, so eine richtige Mikrobiomanalyse machen kann, aus dem Vaginalabstrich. Das muss man dann aber in ein Speziallabor schicken. Darüber haben wir hier auch immer schon mal gesprochen, wo man tatsächlich die Lactobacillen nochmal genau anguckt. Nicht nur sind es Lactobacillen, große Familie der Lactobacillen, sondern dass man die Unterfamilien sich genau angucken kann und eben tatsächlich die Wasserstoffperoxidproduzierenden da nochmal sich genau anguckt, weil das die richtig guten sind, die man sinnvollerweise ganz viele hat, damit eben eine Dysbiose möglichst ausgeschlossen werden kann, die eben auch ein Frühmarker sein kann für Frühgeburtsbestrebungen.
Ja, aber hier haben wir, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ist halt wirklich wenig, dass das gemacht wird. Ne? Also das machen dann, wenn dann immer eher auch oft die Hebammen. Also du machst das, das ist...
Ja, ne? Natürlich. Also, weil ja, also ich mache das auch nicht routinemäßig bei allen Frauen. Aber wenn ich eine Frau betreue, die schon mal eine Frühgeburt hatte oder wo einfach da Kontraktionen im Busch sind oder wo ich einfach irgendwie denke so, na, die erzählt, die hat ständig Pilzinfektionen gehabt, immer schon und I don't know. Also es ist manchmal auch, oder sie hat viele Antibiotikaserien in den letzten Jahren hinter sich. Also wenn ich so ein gestörtes Mikrobiom schon vermute anhand von bestimmten Faktoren, dann mache ich das großzügig, klar. Also es ist normalerweise eben auch keine Kassenleistung, es ist eine Igelleistung, aber auf Indikation, zum Beispiel Verdacht auf Frühgeburtlichkeitsbestrebung, so wird das eben auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Aber in erster Linie auch meine Erfahrung bei Hebammen, weil Ärzte, Ärztinnen, die haben dann irgendwie ihr Labor und die machen das dann nicht so speziell. Und das ist im Praxisalltag wahrscheinlich auch schwierig umzusetzen, das sozusagen zu filtern, welche Frau kriegt das, welche kriegt es nicht. Aber es hat sich in größeren Studien, wo man daraufhin geguckt hat, tatsächlich als großer prädiktiver Faktor eben erwiesen. Und darum geht es ja. Und das fand ich jetzt auch so spannend, nochmal wirklich die ganz neuen Leitlinien dazu zu lesen und uns wirklich hier nochmal gut vorzubereiten, gemeinsam auf diese Folge. Was ihr auch ganz viel gefragt habt, kann man das nicht, also gibt es nicht irgendwelche Frühmarker? So kann man nicht irgendwie es noch viel besser das Risiko einschätzen, dass da irgendwas im Busch ist? Und das ist tatsächlich offenbar gar nicht so einfach.
Nee, aber nochmal, um auf diesen Test zurückzugreifen, also ich finde jetzt nicht, dass es ein hoher Aufwand ist, ne? Es ist einfach nur,
es ist ein ganz normaler Abstand. Es ist nur halt ein extra Labor, ja. Das meine ich damit. Dann muss da wieder ein anderer Laborfahrer kommen oder man muss es eben in den Briefkasten schmeißen. Dann hat das Labor eine andere Faxnummer. Es sind andere Laborzettel, die in die Schublade irgendwie einsortiert werden müssen. Solche Sachen sind es ja immer. Naja, das ist ja wahr.
In die andere Schublade einsortiert werden.
Ja, aber das sind ja genau die Sachen, die im Alltag, wo in so einer, ich sage jetzt mal 0815-Praxis, wo es im 10-Minuten-Takt, das ist ja auch gar kein Vorwurf an die Praxis, so ist unser Gesundheitswesen. Unser Gesundheitswesen will das so, mit den Fallpauschalen, mit den Quartalspauschalen. Da ist einfach für Individualität einfach kein Raum. Und da kann Arzt, Ärztin sich nicht leisten, irgendwie in 8 verschiedene Labore seinen ganzen Staff. Dann macht man hier noch irgendwie Stuhlproben und da noch irgendwelche anderen fancy Sachen und irgendwelche, kommen vielleicht jetzt auch noch zu anderen Biomarkern, also nur mal so anekdotenhaft, dass ihr dann irgendwie wisst, was es noch so alles fancy gibt. Das ist einfach auch in so einem Praxisalltag überhaupt nicht möglich, das irgendwie so umzusetzen. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Ja, also vieles kann man theoretisch machen, ist aber viel zu overengineert, als dass man das irgendwie allen Frauen immer anbieten kann, weil es auch nicht für alle Sinn macht. Also die gute Anamnese und das individuelle Schauen, wer braucht's und wer braucht's nicht, schon dafür ist im Praxisalltag häufig überhaupt keine Zeit. Und dann fallen einerseits Sachen runter und andererseits gibt es dann irgendwie Übertherapie, weil jemand, weiß ich auch nicht, privatversichert ist. Und dann macht man irgendwie alles, was irgendwie abrechnenbar ist und was irgendwie geht. Ne? Und das sind ja die Probleme, die wir im ambulanten Gesundheitswesen irgendwie haben.
Ja, das sind die Probleme.
Und die Ressourcen verstopfen.
Wir haben ja auch ein bisschen, wir haben auch einfach die letzten Tage viel darüber geredet, so, okay, was kann man so prophylaktisch machen? Ne? Was haut jetzt keinen um? Ne? Also, wo man einfach gucken kann. Und da haben wir natürlich auch über Produkte geredet, die man natürlich auch nehmen kann, um halt sozusagen, auch wie kann ich das sozusagen vorbeugen, und es wird halt nicht, da hat jetzt Karin wieder keine Lust drauf, dass ich das sage, aber ich finde es halt einfach toll, dass du dich mit solchen Sachen befasst, und deshalb bin ich immer hier der Initiator, der das dann hier erwähnt, weil es einfach, weil wir beide einfach viel darüber diskutieren, so, was kann man machen, was, also jetzt nicht nur auf dieses Thema bezogen, aber ne, was könnte man machen, so, und ich hatte dich nämlich jetzt auch gefragt, ich frage dich ja auch gerade viel, bis der freust mich ja auch so ein bisschen mit, wenn man nicht, lass mich ja auch gerne nochmal, klar, weiß ich viel, aber trotzdem diskutieren wir ja auch über meine Schwangerschaft und so, aber vielleicht kannst du nochmal dazu erzählen, weil das ist ja auch einfach so dein Steckenpferd, über Produkte, die man jetzt auch nehmen könnte, weil das wird, die Frage wird aufkommen. Also du hast zum Beispiel selber auch ein Produkt jetzt entwickelt, vorher hast du andere Sachen empfohlen, aber ich finde es einfach gut, wenn wir einfach da kurz drüber reden, weil das ist ja, wie gesagt, das haben wir gestern, glaube ich, auch gesagt, das ist einfach, was könnten wir tun, also um, ohne jetzt, dass man vielleicht jetzt diesen speziellen Abstrich schon genommen ist, aber was ja einfach auch in dieser Lebensphase, ich finde mich auch gerade zum Anfang in der Frühschwangerschaft, wo dieses ganze System, weil der Körper sich mit der Schwangerschaft auseinandersetzt, haben einfach auch viele Frauen in der Vaginalflora einfach auch oft Probleme. Ich hatte es bei meiner ersten Schwangerschaft, da war irgendwie mein ganzes System auseinander geraten, und da sind ja einfach auch solche Sachen schon, auch wenn man sonst nichts damit zu tun hat, aber das, weil alles so arbeitet, ist es, finde ich, kannst du noch mal kurz darauf eingehen zum Mama Flow, das würde ich gut finden.
Ja, also Homöostase ist einfach da ja das Wort, was es beschreibt, ne? Dass der Körper sozusagen im permanenten Wandel ist und so, und dass, wenn so große Ereignisse sozusagen auch körperlicherseits dann anstehen, dass da ganz viel passiert im Körper. So, ne? Also wir haben uns irgendwie vorhin in einem ganz anderen Zusammenhang darüber unterhalten, was eine Schwangerschaft eben auch auslösen kann. Die eine Frau kriegt plötzlich einen Neurodermitis-Schub, die andere erzählt, meine Allergie ist seitdem weg oder so. Oder es gibt Frauen mit Autoimmunerkrankungen, was weiß ich, MS oder so, die kriegen einen Schub oder so. Also in der Schwangerschaft ist einfach unfassbar viel los, ganz systemisch. Und Homöostase beschreibt ja dieses Phänomen, dass der Körper sozusagen immer bestrebt ist, sich so in seinem Takt irgendwie wieder einzugrooven. So. Und das Mikrobiom, wenn wir darüber jetzt irgendwie an dieser Stelle sprechen, da ist das eben auch so, ne? Dass durch die großen Veränderungen im Körper sich das Mikrobiom auch umstellt. Also man weiß ja tatsächlich auch, dass, ich sage jetzt mal, ganz banaler Stress, also ne, wenn du so eben gesagt hast, so deine Mundhygienikerin erkennt an deinem Zustand deiner Schleimhäute im Mund, wie es dir geht, ne, wie viel, was Cortisol du ausschüttest, wenn man das jetzt mal auf dieser Ebene irgendwie betrachten will. Und so ist das beim Mikrobiom ja auch. Also erstens ist die Ernährung ganz, ganz, ganz entscheidend dafür. Ne? Ihr müsst einfach ordentlich Ballaststoffe essen, damit eure guten Bakterien auch was zu futtern haben. Also wenn man viel Gemüse isst, viele Ballaststoffe isst, so, dann sieht man das einfach sofort eben auch an den ganzen Flora im Körper, in erster Linie an der Darmflora, aber die hat eben weitreichend.
Ja, aber die Ballaststoffe, die gut sind auch für die Darmflora, das, wenn man das jetzt nochmal kurz aufgreift, die isst man ja auch leider nicht so oft. Ne? Also wenn mir das da auffällt,
ne? Ja, also, klar, das sind dann so diese inulinreichen, ja, Sachen wie Chicorée und wie Artischocken.
Pastinake, also wenn ihr gerade in der Beikost seid, also esst Pastinake.
Genau, aber auch Mangold und so. Also ne, diese faserreichen Gemüsesorten, klar, die stehen tendenziell nicht auf dem täglichen Speiseplan. Das kann man aber ja natürlich ganz gut machen. Da kann man dann mal in Listen gucken und von mir aus in guter Hoffnung dann nochmal ein bisschen was rumlesen und so. Aber das ist immer die Basis. Ne? Also bevor es hier mal heißt, so Produkte, man wirft sich was ein und zack. Es geht schon auch immer um die Lebensführung und auch sowas wie, wenn wir darüber reden, Stress zum Beispiel, dann ist das einfach auch wichtig. Also das ist eins der ersten Maßnahmen, wenn eine Frau über vorzeitige Wehen berichtet, dann geht es ja darum zu gucken, was ist da los in ihrem Leben, ne? Und hat sie zum Beispiel einen ganz anstrengenden Beruf, wo sie viel steht, das ist dann relativ banal, weil man einfach sagt, klar, ne, eine Friseurin oder eine Verkäuferin oder sowas, die den ganzen Tag steht, das ist nicht gut, ne? Und dann nimmt man sie raus und kriegt sie ein Beschäftigungsverbot im besten Fall. Aber jetzt mal sozusagen weitergefasst, wenn jemand permanent ordentlich Cortisol ausschüttet, der pennt natürlich auch nicht mehr gut. Wenn nicht mehr gut pennt, schüttelt nicht genug Melatonin in der Nacht aus und hat einfach keinen guten, erholsamen Schlaf. Und das hat Auswirkungen auf ganz verschiedene Systeme des Körpers, unter anderem natürlich auch auf das Mikrobiom. So. Und wenn man jetzt sozusagen das alles weiß, dass das alles wichtig ist, dann kann man sich dann natürlich fragen, okay, welche Bakterien sind es denn, die Sinn machen, dass ich die in meinem Körper besonders gut anzüchte und gegebenenfalls zuführe. Und das sind einfach immer wieder die gleichen. Es gibt so Lactobacillus-Stämme, die dafür einfach bekannt sind, dass sie, also sogenannte Signaturkeime einer gesunden Vaginalflora. Und wenn man die wenig in seinem Körper hat, dann können die sich auch wenig da kultivieren. Und dann kann man die eben von außen dazugeben und zum Beispiel mit einem Probiotikum. Und wenn ich jetzt irgendwie so hier und da mal droppe, dass meine eigenen Produkte, dass es die ja auch gibt, dann nochmal da zum Verständnis, die habe ich ja quasi nur gemacht, um das, was ich sozusagen weiß, also ne, weil es gibt einfach wenig Produkte für Frauenmedizin zu kaufen. Und dann habe ich einfach gedacht, so, ja, dann mache ich die halt selber. Und dieses Probiotikum Mama Flor oder Mama Baby Flor, das ist eben genau dafür gemacht, dass das weibliche Mikrobiom gestärkt wird und für all diese Themen eben ein Baustein sein kann unter den vielen Dingen der gesunden Lebensführung, was man zusätzlich noch machen kann. So, ne? Also Lactobacillenstämme, immer eine gute Sache. Wenn man sich vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wenn man sich sozusagen noch mal ursächlich fragt, was ist denn da los? Ne? Also früher hat man ja auch gedacht, keine Ahnung, wie Frauen rennen zu viel rum oder arbeiten zu viel und deshalb jetzt mal so ganz mechanisch gedacht, der Gebärmutterhals ist da unten und der ist dann irgendwie weich und wenn zu viel Druck von oben kommt, Frau rennt zu viel rum oder so, dann drückt das Baby da zu doll rauf und dann gibt er nach und dann wird die Zervix weich und kurz. So. Und dann weiß heute natürlich, dass das nicht so einfach ist, sondern dass es mal wieder eben so die endogenen Faktoren sind. Und man forscht da irgendwie ganz viel rum und findet irgendwelche fancy Biomarker wie dieses Fibronektin. Das ist so was, was man im Zervixabstrich irgendwie messen kann. Oder irgendwelche, das PAMG, so. Also, ne, das brauchen wir jetzt hier alles nicht aufzuzählen. Das sind irgendwie hilflose Versuche sozusagen, wo man irgendwie guckt, man muss doch da irgendwas im Körper messen können, was das anzeigt. Und man findet irgendwie so, ja, und hat so eine grobe Idee, dass man so einen immunologischen Aspekt auf jeden Fall irgendwie mit ins Kalkül ziehen muss. Aber wie genau, das hat man tatsächlich in der ganzen Konsequenz noch nicht verstanden. Was man aber weiß, was für dieses immunologische Geschehen eine große Rolle spielt, in der Ernährung sind die Omega-3-Fettsäuren mal wieder. Ne? Und das kennen auch Frauen mit Autoimmunerkrankungen, also keine Ahnung, Frauen mit MS, Frauen mit einem Morbus Crohn, Frauen mit einer Histaminintoleranz, was auch immer. Omega-3 ist einfach so super wichtig, um das Immunsystem da gut zu besänftigen. Und deshalb ist das auch, also auch das ist in den Leitlinien durchaus ein Kapitel gewesen. Omega-3 in der Ernährung scheint gute Effekte zu haben. Na, also dieses ganze Fischölgedöns, was ihr da irgendwie für die
Gehirn.
Hirnentwicklung von eurem Baby und so, ne, das ist ja auch immer ein gutes Argument, damit euer Kind schön schlau wird. Aber es ist eben auch für ganz, ganz viele andere Aspekte im Körper, alles, was so in die immunologische Richtung, um das jetzt mal wirklich ganz grob nur so zu nennen, geht. Und das ist alles sehr fancy und da versteht man gerade in den letzten wenigen Jahren zunehmend mehr darüber, was das auch für Auswirkungen hat, ist das auf jeden Fall ein sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn ihr eine Cervixinsuffizienz habt oder eine Frühgeburt habt in der Vorgeschichte, auf jeden Fall ballert euch das rein. Und nicht nur ein so ein Softgel am Tag, sondern 4 oder 5. Also man braucht dann wirklich 3 Gramm mindestens Omega-3-Fettsäuren. Also, ne, also wenn ihr keinen Fisch mögt, so, es gibt es auch in veganer Form aus Algen und so. Aber Omega-3 als Nahrungsergänzung ist auf jeden Fall eine gute Idee als Prävention, aber eben auch als Therapie über die Ernährung oder
jetzt habe ich ganz schlechtes Gewissen.
Warum? Weil du es nicht genommen hast?
Ja, weil ich es einfach immer nur so.
Glaubst du, jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, wir können ja jetzt so mal, ich habe das alles nicht gemacht, als ich schwanger war. Ich habe gekotzt bis zum Schluss, glaubst du, ich habe mir mal Ingwer reingeworfen oder Vitamin B6. Ich habe das ja auch alles nicht gemacht. Ja,
aber so.
So, ich weiß auch nicht, was man da selber bei sich selber da irgendwie so für Blockaden hat, dass man da zu blöd ist, irgendwie die einfachsten Dinge irgendwie selber mal zu machen, die man ja weiß. Da sind wir beide kein gutes Vorbild.
Ja, aber wir erzählen es euch und ihr macht das alle vorbildlich, das ist super. Und immer wenn ich bei dir sitze, werfe ich mir was ein. Und ich sitze ja eigentlich einmal die Woche, da ist schon mal nicht schlecht.
Weil hier immer meine ganzen Musterpacke rumsteht.
Genau, nur kein Mama Flor habe ich abgekriegt, aber es ist auch alles gut. Also von daher bin ich da ganz, Ich finde, jetzt haben wir darüber, also ne, das haben wir, glaube ich, ganz gut erklärt, war wichtig. Wir sind schon wieder, es wird eine lange Folge, merke ich, und ich würde gerne jetzt darauf eingehen, wenn dann sozusagen die Cervix-Insuffizienz diagnostiziert wird und wollte sie wehen auch, was passiert dann? Was macht man dann? Ne? Also wie ist das weitere Vorgehen?
Therapie.
Die Therapie, ja. Dass wir darauf jetzt eingehen. Da würde ich jetzt gerne ganz kurz Herrn Dr. Hellmeier hinzuschalten. Heute leider nicht mit da, aber er hat heute zu mir gesagt, er möchte unbedingt mal in unseren Podcast kommen. Deshalb grüßen wir ihn hier schon mal. Und wir werden ihn auf jeden Fall einladen und freuen uns, dass er gleich so positiv, also er gleich, ich hätte dich ja nicht mehr zugeschaltet, aber ich darf dann auch mal kommen. Ich so, ja, Sie dürfen auch mal kommen. Sehr, sehr gerne. Das finde ich immer sehr charmant und den kann man wirklich immer anrufen. Und das war, da können wir jetzt einfach nochmal kurz ein bisschen zurückgehen zu unserer Ausbildung, ne? Also, weil da haben wir auch sehr, sehr viel drüber gesprochen, wie das einfach noch vor einigen Jahren war. Also, als Karin und ich, also Karin ist ja nochmal länger, deutlich länger hier als ich, aber auch bei meiner Ausbildung, wenn man auf Wochenbettstationen gearbeitet hat, gab es auch immer eine Seite, jedenfalls sowas bei uns eingeteilt für die Schwangeren, die halt mit vorzeitigen Wehen auf der Station lagen und manchmal über Wochen. Und die haben dann immer ihr Kästchen, ihre Handtasche mit umhergetragen mit ihrer Dauertokolyse. Ne? So kennst du das. Mhm. Hattet ihr auch so eine Seite, da waren die Schwangeren und dann mussten die Hebammenschülerinnen immer dreimal täglich CTG schreiben. Also, ne? So, das war doch immer so die Aufgabe, die man dann da hatte. Und die lagen da halt wirklich über Wochen. Und das ist die erste Sache, die wir hier gleich schon mal so ganz schnell, das gibt es nicht mehr. Also das gibt es nur noch sehr selten. Also wenn man das jetzt deutschlandweit sieht, gibt es vereinzelt, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, Dauertokolyse, also es wird ein Medikament gegeben, ein Perfusor, also es wird kontinuierlich sozusagen über einen Zugang, den die Frauen dann gelegt bekommen haben, dauerhaft dieses Medikament abgegeben, was sozusagen dafür
Ein Tropf, um das mal sozusagen
danke.
Mal deutsch zu
sagen. Ein Tropf. Du hängst einfach
24
Stunden am Wehenhemmler-Tropf und dieses Medikament ist halt dazu da, die Wehen halt zu stoppen. Hat aber sehr, sehr viele Nebenwirkungen gehabt. Zum Beispiel eine große Nebenwirkung war immer, dass die Frauen, dass es sehr aufs Herz gegangen ist, ne? Also immer ein sehr Herzrasen und so weiter. Das war aber vor einigen Jahren halt immer noch die Therapie der Wahl, um halt so lange wie möglich halt sozusagen die Gebärmutter ruhig zu stellen und halt wirklich jeden Tag zu bekommen. Da hat man jetzt, und das sagen auch die Leitlinien, gesehen, dass das im internationalen Vergleich einfach nicht mehr gemacht wird.
Hauptsächlich auch wegen der Nebenwirkungen, ne? Also erstens im Sinne von, so viele Frühgeburten hat man damit nicht aufgehalten. Oder der Unterschied war nicht wesentlich größer, sagen wir mal so. Man weiß natürlich immer nie im Einzelfall, wie wäre es gewesen ohne. Aber vor allen Dingen wegen den mütterlichen Nebenwirkungen. Ne? Eben, es ist ein wahnsinnig, also ne, die ganzen kardiovaskulären Nebenwirkungen inklusive wirklich Herzinfarkte von Frauen. Das ist wirklich nicht ohne dieses Zeugs, also diese Beta-Sympathikomimetika, also Pathosystem, das gute alte oder auch nicht gute, aber das alte Pathosystem verwendet man eben überhaupt nicht mehr.
Als ja, Dauertokolyse. Genau, und heutzutage wird es halt so gemacht, es ist natürlich, also das auch nochmal, um vorwegzunehmen, also hat man Frühgeburtsbestrebungen, in was für einer Art, ist das immer noch, und das habe ich heute, das habe ich auch nochmal mit dem Arzt aus meiner Klinik gesprochen, eine super individuelle Entscheidung. Und es gibt jetzt nicht so ein, es gibt natürlich Standards, die man macht, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein, aber trotzdem ist jede Frau, die damit kommt, wird immer sehr individuell behandelt. Deshalb werdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt sagt, ja, bei mir wurde es aber so gemacht, die andere hat so gemacht, also das ist auf jeden Fall auch der Fall. Ne? Also da gibt es jetzt, es gibt auch noch Kliniken in Deutschland, die auch noch Dauertokolysen haben. Also ich hatte das auch, also es gibt es auch in Berlin, das ist wirklich von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Also das kann halt sein, wenn da halt dass die halt gute Erfolge haben und so weiter. Bei uns ist es jetzt so, oder wo ich jetzt arbeite und auch im internationalen Vergleich, wenn man da guckt, die Kliniken wird sowas nicht mehr gemacht, weil halt das, was Karin gerade schon erklärt hat. Aber was man halt macht, wenn man halt wirklich eine Frau reinkommt in die Klinik ein und wirklich mit wirklichen Frühgeburtsbestrebungen, wo man jetzt auch die Geburt einfach noch aufhalten möchte, was man natürlich immer vorhat, aber um halt die sogenannte Lungenreife für die Babys zu geben, weil bis zur 34. Woche sind ja die Lungen eures Babys noch unreif und es gibt ein Medikament, was man geben kann. Es dauert dann aber 48 Stunden, es muss in zwei Gaben erfolgen, dass man dann gibt, dass die Lunge sich dann nach der Geburt auch entfaltet und nicht diese kleinen Bläschen, die man in der Lunge hat, zusammenfallen und verkleben, was dann natürlich große Probleme für die Frühchen machen würde. Dass man das, dieses Medikament, dass man auf jeden Fall sicher ist, dass man das bekommt, um dann halt sozusagen weitere Probleme beim Baby vorbeugen kann. Und da gibt man jetzt sozusagen dann eine Tokolyse. Da gibt es jetzt ein anderes Medikament, was verabreicht wird, was sehr, sehr teuer ist, aber kaum Nebenwirkungen hat. Es gibt ein zugelassenes Medikament, was halt sehr teuer ist. Und es gibt eins, was ähnlich wirkt, aber wieder ein nicht zugelassen ist, was günstiger ist. Und das würde man dann sozusagen 48 Stunden nehmen, bis man diese Lungenreife durch hat, um dann halt weiter zu sehen, hält sich das noch oder kommt das Baby. Ne? Das ist natürlich so. Aber man macht heutzutage keine, also im Großen und Ganzen keine Dauertokolyse mehr, weil man einfach gemerkt hat, die Nebenwirkung. Und man kann auch nicht genau sagen, ob das Kind jetzt wirklich dadurch länger drin geblieben ist oder nicht.
Genau, also man ist, wenn man so will, so kann man das vielleicht ganz kurz und sehr schlicht beschreiben, mit der Aufmerksamkeit oder mit der Herangehensweise, wie kann man eine Frühgeburt aufhalten, so ein bisschen weg von der Gebärmutter hin zur Cervix gekommen. Also die Medikamente der Dauertokolyse, also auch das Atosiban, das ist das, was sie eben erzählt hat, dieses neue, teure, tolle, so. Das ist eben ein Oxytocin-Antagonist. Also das führt dazu, dass die Gebärmutter ruhig gestellt wird. Wenn aber das Problem in erster Linie die Cervix ist und die immunologischen Veränderungen an der Cervix, dann kann man die Gebärmutter ruhig stehen, so viel wie man will. Da unten bleibt trotzdem alles weich. Und die Frühgeburt wird nicht effektiv aufgehalten, indem man die Gebärmutter alleine ruhig stellt. Also das hat man so ein bisschen daraus gelernt, ne? Dass die Gebärmutter oft eben gar nicht das zentrale Problem ist, also die Aktivität der Gebärmutter. Genau, und dann kriegt die Frau ihre Lungenreife, also ihre das Cortison, ne? Also Steroide gibt man da. Das ist auch nicht ohne. Da hat auch eine von euch irgendwie gefragt, sie hätte gehört, dass die Lungenreife auch ungünstige Folgen haben kann und hat was von ADS geschrieben. Und es ist auch in der Tat so, dass so in den neueren Veröffentlichungen so diese neurosensorischen Entwicklungsstörungen durchaus auf dem Zettel sind. Also dass man gefunden hat, je später man die Lungenreife macht, umso sensibler sind die Kinder wohl auch für diese Sorte von Nebenwirkungen, sodass man auch sozusagen diskutiert, die Lungenreife so, ne, irgendwann so 29., 30. Woche, dass sie da, also bis zu diesem Zeitpunkt, also von der 24. bis zur 29. Woche etwa ganz deutliche lebensrettende Effekte hat, aber dass je älter die Schwangerschaft dann wird, dass dann sozusagen das Nebenwirkungsprofil auch wichtiger ist zu bedenken, sodass man da auch zurückhaltender ist. Also keine Ahnung, 33 plus 2 würde natürlich niemand mehr, der noch ein bisschen groß ist, eine Lungenreife machen.
Ja, und man ist da auch wirklich sehr vorsichtig. Also das ist schon auch ein Abwägen. Aber wie gesagt, kriegst du ein Kind in der 26., 27. Woche, dann brauchst du einfach eine Lungenreife. Ne? Also das ist, da ist einfach ein Abwägen, weil wenn die Lunge nicht arbeitet und wenn du das Kind nicht atmen kann oder auch nicht beatmet bekommst, dann bringt dir der ganze Rest. Also das ist einfach so. Und man ist da wirklich schon sehr, also so kenne ich es aus der täglichen Arbeit, da wird ganz genau überlegt, wann man das gibt und wann nicht. Und wie gesagt, also in 33 plus 2 ist man da. Ne? Und es ist auch immer auch keine einfache Entscheidung. Und da sind die Kinderärzte wirklich immer sehr, sehr aufklärend und so weiter. Aber man muss dann einfach abwägen, was ist jetzt der größere, ne? Also was, wo in welcher Schwangerschaftswoche bewegen wir uns hier und worauf müssen wir jetzt einfach achten? Und da ist es dann momentan halt sozusagen das Mittel, was man halt gibt, um den Kindern halt da einen besseren Start zu ermöglichen. Und ja, klar.
Und, aber es ist genau, und das eine
schwierige
ist auch,
Entscheidung.
Voll, aber das ist, finde ich, auch an dieser Stelle für uns total wichtig zu sagen, das ist ganz klar Akut- und Intensivmedizin. Und die Leute, die in der Klinik euch betreuen, wenn ihr es braucht, die wissen, was sie tun. Und da ist es jetzt natürlich, ne, so ein Podcast überhaupt nicht dazu da, auch nur zu versuchen, Augenhöhe herzustellen, im Sinne von, dass ihr dann irgendwie euch in dieser Entscheidung, ob ihr jetzt oder euer Baby Lungenreife braucht oder nicht, das überlasst ihr mal schön den Leuten, die in der Klinik genau wissen, was sie machen und in welcher Situation das eine ausgesprochen gute Idee ist, das zu tun, in Abwägung von allen Aspekten und in welchen nicht. Ne, also das ist uns auch immer wichtig, dass wir das ganz klar abgrenzen voneinander. Ne? Also wenn ihr so konkrete Fragen fragt, die dann natürlich hier auch zu beantworten und zu sagen, das ist ein Aspekt und der wird auch bedacht, aber eben nicht mehr und nicht weniger. Ne? Die Leute, die euch begleiten, sind die Fachpersonen, die dann die Entscheidung sehr kompetent mit euch gemeinsam dann auch treffen werden.
Punkt.
So, was haben wir noch? Guck mal hier, was ihr gefragt habt.
Naja, es ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass man auch so weggeht von diesen, klar, es ist wichtig, wenn man, das hattest du vorhin auch schon angesprochen, wenn man Stress hat, zu gucken, wo kann man ansetzen, ins Beschäftigungsverbot zu gehen, Haushaltshilfen zu organisieren, Geschwisterkinder, also Entlastung natürlich auf allen Ebenen, aber man geht davon auch weg. Das ist eine absolute Bettruhe. Ne? Also man hat auch gesehen, dass, ne? Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Oder kennst du das noch, wo die Frauen hochgelagert wurden? So, ne? Also
Beckenhochlagerung, genau, das ja. Klar, also ganz wichtiger Punkt, Bettruhe ist kontraindiziert, macht man nicht mehr. Es hat weder gute Effekte, also im Sinne von, die Kinder bleiben nicht länger drin, wenn die Frauen im Bett liegen. Und es hat einfach viele Nebenwirkungen. Also angefangen von einer tatsächlichen
Thrombose.
Thrombose-Gefahr, aber auch einfach Muskelatrophie. Also man muss sich ja nur mal irgendwie 3 Wochen ins Bett legen, weil man gepallen in Ferien so eine Grippe hat oder so. Und dann ist man danach ja total platt. Also die, ne, Muskeln atrophieren ja total schnell. Und auch die Insulinresistenz und Glukoseintoleranz, die in der Schwangerschaft ja auch eine große Rolle spielt, durch Bewegungsmangel, das fängt man sich ganz schnell ein. Und all diese Nachteile, weiß man, sind eben von schwerem Gewicht. Und da es dann eben noch nicht mal effektiv ist, ist Bettruhe absolut kontraindiziert. Das macht man in ganz seltenen Fällen bei einem, was weiß ich, Fruchtblasenprolaps oder bei einer blutenden Plazenta previa oder so. Natürlich legt man dann die Frauen hin.
Genau, aber müssen den Frauen trotzdem sagen, den Druck rausnehmen, ne? Nicht, dass sie alle denken, dass man dann hier noch, weißt du so, ich glaube.
Absolut, genau. Ach so, Karin hat gesagt, Bettruhe nicht, weil dann kann ja alles weitermachen. Das eben nicht. Wir haben von Bettruhe gesprochen im Sinne von, die Frau liegt im Bett. Ne, die Frau geht ins Beschäftigungsverbot, die geht also nicht mehr arbeiten, die bleibt zu Hause,
macht Mittagsschlaf. Kugel.
So, ne, die machen Mittagsschlaf, essen gut, aber dürfen eben mit dem Hund nach draußen gehen und dürfen irgendwie erbaulichen, erquicklichen Spaziergang irgendwie draußen machen und so, ne? Aber müssen eben den Druck rausnehmen. Ich finde im Übrigen, dass heutzutage dazu gehört, schalte das Handy aus zum Beispiel. Also ich finde diese ganzen Dinge, die man total unterschätzt im Sinne von, wie viel binden die uns und halten die uns sozusagen on, so, ne? Und führen im Gehirn ja auch zu Sachen, ich will ja jetzt auch gar nicht wieder irgendwie abschweifen, aber ne, dass ihr einfach wirklich euch rausnehmt und das Handy ausschaltet und nicht mehr für jeden erreichbar seid und einfach wirklich guckt, dass ihr euch den wesentlichen Dingen des Lebens zuwendet und eure Aufmerksamkeit nach innen wendet, weil euer Körper will euch ja was sagen damit möglicherweise und deshalb tut es gut in diesen feinen Signalen, sich da auch mal wieder auf euren Körper einzugrooven und mehr nach innen zu gehen als nach außen. So, das sind dann alles so die ganzheitlicheren Aspekte von, was heißt schonen und sich ausruhen. Das haben nämlich einige von euch gefragt. Woran merke ich denn, dass ich mich genug schone und was heißt denn das? Und so, ne, also da wissen die Frauen meistens sehr gut eigentlich, was ist denn mein Wunderpunkt und worum geht es hier eigentlich dann tatsächlich so, ne? Was ist noch zu klären und welche Dinge ja, sind einfach gerade toxisch und fühlen sich nicht richtig an.
Ja, das, glaube ich, kann jeder eigentlich immer ganz schnell, wenn man da wirklich in sich reinhört.
Eigentlich weiß man es ja, genau.
Weiß man es ja selber, was das Problem ist und warum das jetzt gerade so auf meinen Körper umschlägt. Also von daher, ja, und das Handy ist immer ein guter Beispiel und vor allen Dingen auch vielleicht mal Instagram löschen, das hilft dann auch, dass man mal so kurz so wirklich einfach zur Ruhe kommt. Also es ist ja einfach so, dass uns das sehr, ja, also mit also ich kenne es selber, also das ist einfach gut, wenn man da auch mal, ich habe ja im Urlaub von meinem Mann ein Kindle bekommen und habe dann nur noch gelesen und ich war gar nicht mehr online und das war so gut, also ich habe es gar nicht vermisst, ne? Also dass man wirklich mal so sich diese Phasen einfach gönnt. So, weiter geht's. Also das erstmal finde ich, ne, also es ist krass, ne, wenn man das sieht, so wie wir gelernt haben, was da gemacht wurde, ne? Also das ist jetzt einfach, das macht man nicht mehr. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die wir, glaube ich, als letztes noch von der Therapie sprechen sollten, also nochmal kurz erklären sollten. Einmal die Zerclage und das Pessar. So, das sind noch zwei Sachen und da können wir anfangen. Was wollen wir anfangen? Der Zerclage?
Ja, also oder? So die sozusagen mechanischen Unterstützungsideen. Ja. Wie kann man denn da so einen Gebärmutterhals einfach mal irgendwie fixieren? Irgendwie so. Oder so könnte man das irgendwie vielleicht beschreiben.
Ja, erstmal vielleicht kurz erklären, was eine Zerclage ist. Also das ist sozusagen, dass man, das ist ein kleiner Eingriff, den man durchführt in der Schwangerschaft und zwar unter der, also vor der 24. Schwangerschaftswoche. Und das macht man sozusagen bei Mehrgebärenden, die in ihrer Vorgeschichte schon eine Frühgeburt haben oder vielleicht auch eine späte, also eine stille Geburt, ne? Also wo einfach ein Kind geboren worden ist. Und da, also Karin und auch da kennen Karin und ich das aus unserer Zeit, wo wir gelernt haben, da hatten das einige Frauen. Das begegnet einem immer weniger, aber nach individuellen Besprechen ist das halt immer noch ein Mittel, was man macht, wird auch immer weniger und sozusagen ist es eine, wird halt der äußere Muttermund mit einer Tabaksbeutelnaht zugenäht und das wird dann halt nachher zum Ende der Schwangerschaft wieder geöffnet und genau, das, da hat man gute und auch nicht gute Erfolge, also das ist so ein bisschen auch mal so ein Abwägen. Wann hattest du deine letzte Zerclage? Kannst du daran erinnern?
Also ich, gerade das, was du gesagt hast, ne, dass das früher relativ häufig gemacht wurde und heute zunehmend weniger, so weil man einfach ja mit anderen und früheren Dingen da irgendwie eher so guckt. Aber lange her, also ich hatte echt jahrelang jetzt keine, also es ist ja manchmal auch Zufall, dann hat man plötzlich drei hintereinander, aber ich hatte lange keine Zerclage. Also es wird auf jeden Fall heute viel seltener gemacht als früher, ja.
Ich hatte eine vor, Liebe wird drei, ja so, vor drei Jahren hatte ich das mal, aber auch, also das war halt auch ein ganz individuelles, da war es einfach auch, also das war einfach total schwierig, diese ganze Situation und es hat dann aber damit echt gut funktioniert und wir sind bis zur 40. Woche, also dann eher so ein bisschen drüber, ne? So ist es ja dann oft, aber man weiß natürlich auch nicht, wie es geworden wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten, ne? Das ist halt immer so. You don't know. Das ist so ein bisschen. Aber letztendlich ist es so gut ausgegangen. Mutter und Kind sind wohl auf gewesen und das war das Wichtigste. Also hätte Fahrradkette. Aber es machen nicht mehr viele. Also es ist wirklich, so hatten wir auch, glaube ich, geguckt, so 11 Kliniken, ne? Also das ist
jetzt hat ja eben auch Risiken und Nebenwirkungen, ne? Also wenn man da irgendwie an so einem Gebärmutterhals dann rumpiekt und rumnäht und da eventuell ja auch, ne, bakteriologische Prozesse da im Gang sind, man kann das auch irgendwie verschlimmbessern. Man kann den Gebärmutterhals auch verletzen natürlich, wenn man da irgendwie mit einer Naht, ja, mit einer Nadel unterwegs ist und so. Manchmal ist es aber auch echt eine relativ schlichte und gute Idee, aber man wägt es wie alles, was man tut als Eingriff natürlich immer auch gut ab. Aber so ein Pessar zum Beispiel, also ne, die sind sind vielleicht so ein bisschen an die Stelle getreten, oder? Also dadurch, dass es quasi bessere Pessare gibt, ist eine Zerclage einfach häufig nicht mehr notwendig, weil ein Pessar diese Haltefunktion sozusagen dann übernehmen kann. Und das ist so ein Gummiteil, so, ne? Also was
ich finde es auch gut.
Ja. Aber es ist schon auch ein Oschi, so. Also man stellt sich das irgendwie wie so einen zierlichen Diaphragma-Ring vor. Nö, eher nicht. Was einfach wirklich ja auch eine gewisse Stabilität irgendwie hat und was auch echt effektiv ist. Also so, wir hatten jetzt ja gerade eine Freundin von uns hier in unserem Umfeld. Ja. Und die sofort gesagt hat, so boah, sie merkt einfach sofort, wie entlastet sich das anfühlt. Und sie merkt so richtig wieder, wie so richtig dieses Pessar was trägt, ne, so dass der Druck eben einfach wirklich nicht mehr auf dem Muttermund landet. So, und das ist eben Sinn und Zweck von diesem Teil. Den kriegt man quasi eingebaut, sage ich jetzt mal so. Also ne, im Rahmen einer vaginalen Untersuchung, das drückt so ein bisschen. So, naja. Und dann bleibt ihr da halt ein paar Wochen liegen. So. Und,
genau, und dann nimmt man den halt ab der 37. Woche sozusagen, wenn als Frühgeburtsrisiko, also ne, ab der 37. Woche, das haben wir auch schon oft gesagt, habt ihr dann sozusagen keine Frühgeburt, dann wird es rausgenommen und dann wird gewartet und meistens gehen sie dann drüber.
Na, also das ist ja auch schön. Also so der Klassiker, genau. Ne? Schonen Sie sich, oh, oh, hoffentlich wird es keine Frühgeburt. Oh, ET plus 13 sprechen wir uns wieder. Ne? Also wie oft, das kann man ja immer so ex post, wie man in der Medizin sagt, also im Nachhinein, ja dann immer nur bewerten, dass man manchmal denkt, ja, man weiß es halt auch erst hinterher. Da ist man dann immer schlauer. Mhm. Ja. So eine Sache, eine Off-Label-Geschichte, haben wir noch das Progesteron. Auch danach sind wir gefragt worden in euren Fragen. Also stimmt, im Sinne von, was kann man denn medikamentös möglicherweise machen, das Progesteron als wichtiges schwangerschaftsunterstützendes Hormon, was euer Körper ja auch selber ausschüttet, was man eine Zeit lang, macht man glaube ich auch immer noch, um überhaupt was zu machen. In der Frühschwangerschaft hat es keine Evidenz, also es ist immer gerne genommen bei so sogenannter Gelbkörperschwäche, auch eher so eine, ich will nicht sagen Fantasiediagnose, aber wo es auch nichts Halbes und nichts Ganzes an Evidenz zu gibt.
Aber das nehmen alle. Nicht mehr. Aber ich, ganz ehrlich, Karin, also das ist echt...
Ich weiß, dass das alle nehmen, trotzdem ist es nicht evident. Ich meine, es schreiben,
ich auch, weiß, aber
schreiben auch ein CDG und es ist nicht evident.
Ja, also, aber ich verstehe so das dann immer nicht.
Also so, man hat man halt schon immer so gemacht. Braucht ist nach einer assistierten Befruchtung, so, ne? Wenn der Körper sozusagen noch kein eigenes Progesteron ausschüttet, dann muss man das natürlich dann irgendwie ablösen durch ein zugegebenes Progesteron als Medikament, das ist ja keine Frage. Aber so nach dem Motto, oh, ich hatte schon mal eine Fehlgeburt und natürlich hat jede Frau Schiss, niemand weiß das besser als ich, das könnte jetzt wieder passieren und kann ich nie irgendwas machen. So um dieser lauten Hilflosigkeit irgendeinen Ausdruck zu verleihen, macht man dann halt mal irgendwas, was wahrscheinlich auch nicht schadet, um einfach ein gutes Gefühl dabei zu haben. Ist ja manchmal auch eine gute Idee und sei es von mir aus ein Placebo-Effekt, I don't know. Und dann gibt man halt Progesteron und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen beruhigt, weil man was macht. Das kann man ja auch machen, so, ne? Aber es hat eben keine Evidenz, das wollte ich eben sozusagen in Abgrenzung sagen, im Vergleich zu so dieser mittleren Schwangerschaftszeit, also so die späten 20er, ersten 30er Schwangerschaftswochen, wo man das, ist ein Off-Label-Verfahren tatsächlich auch, wo man das eben auch durchaus einsetzen kann bei einer drohenden Frühgeburt und einem sehr kurzen Gebärmutterhals, dass man dann irgendwie denkt, na, das können wir jetzt hier vielleicht dann noch unterstützen, kann man Progesteron entweder vaginal oder oral. Auch da gibt es auch so ein bisschen Hü und Hot. Also oral wirkt wahrscheinlich besser, macht aber mehr Nebenwirkungen. Als vaginal ist es verträglicher, aber hat nicht so eine ganz hohe Evidenz. Also es ist auch so ein bisschen, ne, kontrovers diskutiert in der Studienlage, nicht so ganz einheitlich. Aber das wird verschiedentlich und auch eher mehr als weniger gegeben. Also ist vielleicht auch sowas wie früher Zerklage, heute Progesteron oder so. Ne? Das ist auch eher so ein neueres Verfahren, macht man auch erst seit ein paar Jahren.
Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist es halt wirklich einfach so ein Thema, was einfach noch sehr in der Forschung ist. Also gerade jetzt durch die biochemischen Sachen, die jetzt immer mehr einfach geguckt werden. Und dann ist es halt einfach auch immer noch ein sehr, ich meine es immer das Gleiche, sehr individuelles Entscheiden und Abwägen, wie man behandelt, wie man vorgeht. Ne? Also es ist wirklich da ganz, ganz wichtig, in der Absprache zu sein und zu gucken und wirklich sich die Frau anzugucken. Und was ich vielleicht nochmal ganz kurz, das hatten wir am Anfang, glaube ich, nicht gesagt, vielleicht nochmal einfach zum Verständnis nochmal die Zervixlänge, ne, ist auch immer super individuell, aber wie sie vielleicht sein sollte, das könnten wir vielleicht noch einmal zum Schluss sagen. Vor der 22. Schwangerschaftswoche sollte über 40 mm sein. Zwischen der 22. und 32. Woche immer so ungefähr auch 40, ne? 40 mm. Und nach der 32. Woche liegt es ungefähr bei 35. So. Also einfach, um mal so eine Orientierung zu haben. Glaube ich, nochmal ganz gut so, um das einzuordnen. Jetzt schlagen alle ihren Mutterpass auf.
Genau, und blättern rum und sagen, oh Gott, ist 39, ist meine. Also es gibt auch Frauen, die haben irgendwie von Natur aus,
also eine kurze,
ich will jetzt nicht sagen, eine 7 Zentimeter langen Zervix, ist halt wie lange Nase, kurze Nase, so. Da sind natürlich auch die Gebärmutterhälse unterschiedlich. Wichtig ist da eben dann, ne, wenn man irgendwie einen Grund hat, überhaupt es auszumessen, der Verlauf, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, aber das sind so ein paar Anhaltszahlen, genau, das war vielleicht auch nochmal ganz gut, die mal eben einmal zu nennen. Also ich finde das ja auch immer, also so 2, 3 Fragen, die hier so nochmal ein so einen Themenkomplex umreißen. Also so dieser Themenkomplex oder einfach auch nochmal so zu wertschätzen, ne? Wir haben jetzt so ganz viel geredet darüber und mehr oder weniger, ich sag jetzt mal mit nüchternem medizinischen Anschauung. Aber natürlich ist es so, dass sowas wie eine kurze Zervix und vorzeitige Wehen, diese Frühgeburtsbestrebungen oder eben auch noch sehr früh in der Schwangerschaft, je nach Vorgeschichte, man hat das schon mal erlebt und hat sofort ein Déjà-vu und einfach dieses, oh nein, ich will dieses Baby nicht verlieren. Also wie existenziell Sorgen das ja einfach auch bereitet, in dem Moment, wo man da irgendwas rummisst und rumguckt und irgendwie merkt, so huch, da ist irgendwas, was nicht so sein sollte, so ist, wie es nicht sein sollte. Und natürlich sofort in diesem Sorgenfeld, das sofort getriggert wird. So. Und ne, eure Fragen, auch die ihr dazu gestellt habt, das war einfach da auch nochmal ganz eindrucksvoll, das irgendwie zu sehen, dass ihr ganz viel gefragt habt, darf ich zum Beispiel noch in die warme Badewanne gehen? So, oder darf ich meinen Bauch streicheln oder darf ich Sex haben und so?
Ja, das sind natürlich die Fragen, die dann gestellt werden. Also ich meine, beim Sex ist es so einfach, dass man auf jeden Fall darauf verzichten sollte, erstmal, dass es alles so ein bisschen beruhigt, dass man halt da einfach so ein bisschen auf andere Sachen zurückgreift, indem man halt miteinander kuschelt. Heavy Padding ist besser. Aber da so ein bisschen einfach einen Gang zurückschaltet. Was aber auch meistens so ist, dass man darauf dann, wenn halt sowas eintritt, dass man vorzeitige Wehen hat und Serviceinsuffizienz auch sowieso, dass man da einfach gar nicht so das Bedürfnis hat und einfach auch natürlich Angst hat, ne? Also von daher.
Auch die Männer ja oft, ne? Dass die sich dann gar nicht trauen, dass sie dann denken,
genau.
Oh, gleich bin ich dann mit meinem Penis am Köpfchen vom Baby angelangt und
ja,
so.
Ja, also das solltet ihr einfach so ein
bisschen kaputt machen.
Das sollte man nicht. Beim Bauch einreiben ist es schon, klar könnt ihr noch euren Bauch einfach eincremen, aber zum Beispiel nicht so reiben oben am Fundus, also am oberen Teil der Gebärmutter, dass man da die ganze Zeit so dran streichelt und das auch so anregt, ne? Aber natürlich nach dem Duschen, dass man sich seinen Bauch einölt, das ist okay, aber nicht diese ganze Zeit dieses Anregen der Gebärmutter, ne? Das ist halt einfach wichtig zu wissen.
Genau, und Zupf- und Bürstmassagen könnt ihr dann vielleicht irgendwie mal so ein bisschen
pausieren. Die sind eh gut. Und Badewanne finde ich eher immer positiv, weil ihr euch da eigentlich entspannt. Ja. Ne? Also es ist so einfach.
Nicht zu heiß natürlich, aber.
Nicht zu heiß, geht auf den Kreislauf und aber eine Badewanne ist eigentlich eher ein schönes Lavendelbad, was euch eher runterbringt und auch die ganze Muskulatur beruhigt, ist eher positiv. Also von daher guckt da wirklich auch ganz genau, was euch gut tut. Und ihr werdet auch schnell merken, das sind Sachen, die euch, ne, die wieder mehr Kontraktion machen und die, dann merkt ihr, da kommt ihr in die Ruhephase. Dass ihr da so ein bisschen
das wollte ich gerade sagen, das passt ja auch so ein bisschen so zu dem, was wir vorhin hatten, so die, ne, so die Signale des Körpers, da einen Zugang zu finden, so was will mein Körper mir damit sagen und einfach das auch als Feedback zu begreifen und wenn ihr merkt, ihr tut irgendwas, wo der Körper darauf reagiert mit mehr Kontraktion, mit mehr Druck nach unten und so, dann lässt man das eben tunlichst bleiben. Aber ich finde auch gerade so dieses Gefühl, wie so ein rohes Ei zu sein, das ist ja dann auch so, man braucht manchmal einfach auch so ein klares, erdendes Gefühl und auch so der Kontakt zum Baby, den finde ich ja eben so wichtig. Also auch so diese innere Zwiesprache mit dem Kind. Also manchmal ist es ja auch durchaus, was will denn das Baby mir damit sagen? Und willst du jetzt schon auf diese Welt und was ist da los? Und einfach auch eine innere Verabredung mit dem Kind zu treffen, ein inneres festes Band zu knüpfen und gemeinsam zu besprechen, dass das vielleicht eine gute Idee ist, dass es da noch irgendwie drin bleibt und so. Also das sind jetzt alles nochmal andere Ebenen, ne, die ich aber eben auch wichtig finde. Und wenn man einfach auch über den haptischen Kontakt, dass man den eigenen Bauch gar nicht mehr anfassen darf und so, dass alles so angstgesteuert ist in erster Linie und man überhaupt nicht mehr mit sich also mit seinem Bauch in Kontakt ist, finde ich auch nicht so gut. Also so ne, einfach so ein bisschen zu spüren und auch den ganz haptischen Kontakt zum Baby über das Streicheln und das sanfte Massieren, das finde ich auch einen wichtigen Zugang, wo ich jetzt überhaupt nicht eine feste Schranke da einbauen wollen würde.
Total, total wichtig, weil das ist, dass man die Frauen auch einfach dazu anleitet, einfach nicht den Kontakt zu ihrem Körper, wie du es eben gerade so erklärt hast, zu verlieren, nur noch zu sehen, oh Gott, ich darf gar nichts mehr und dann passiert gleich was, ne? Einfach auch wieder Vertrauen darin aufzubauen und das ist total wichtig, dass man Kind und Mutter da nicht vergisst, auch wenn es vielleicht einfach wirklich eine sehr schwierige und anstrengende Phase ist, aber da immer wieder den Fokus auch drauf zu bringen, da ist halt auch noch ein Baby, ne? Also das ist einfach die wieder in Kontakt zu bringen. Und wenn man das auch macht, so diese Ebene da geht, beide wieder in Kontakt zu bringen, dass das auch ganz viel Beruhigung bringt. Ne? Also also diese ganze psychische Komponente sollte man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen. Und das ist auch wieder wichtig in der Medizin, dass das halt auch miteinander zusammenspielt, ne?
Also. Absolut.
Ja.
So, zwei Sachen habe ich hier noch so, da geht es dann mehr so drum, so, okay, ne, nochmal, was darf ich nicht? Akupunktur, Himbeerblätter, dann Massage, also so diese geburtsvorbereitenden Maßnahmen, die man ja am Ende der Schwangerschaft machen kann, wenn man das gerne möchte, um sozusagen die Effekte, die aufweichenden Effekte, die dann zu dem Zeitpunkt ja genau physiologisch sind und ja auch so sein sollen, wo der Körper sich darauf vorbereitet zur richtigen Zeit. Also wenn man so will, kann man sagen, dass so eine Zervixinsuffizienz einfach die Schwangerschaftsuhr ist so ein bisschen verstellt, so, dass man da einfach sich dann fragt, so, okay, brauche ich dann noch Akupunktur? Und wenn ich eine Frau habe, die, keine Ahnung, in der 36. Woche nur noch 1,5 Zentimeter Gebärmutterhals hat und einen schon weichen, leicht geöffneten Muttermund, dann braucht die natürlich keine geburtsvorbereitende Akupunktur und dann braucht ihr auch keinen Himbeerblättertee. Also, ne, das ist einfach auch immer so eine Frage, was macht man wofür, aber es ist jetzt auch nicht explizit verboten.
Ja.
So, ich glaube, echt, super lange Folge mal wieder, XXL-Version.
Ja.
Fällt dir noch was ein, Sissi?
Nee, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich finde, wir haben alles gut zusammengefasst. Es war so ein ganz guter Überblick. Ansonsten, ich habe nichts mehr zu sagen.
Super, dann haben wir jetzt eine lange Folge aufgenommen. Diejenigen von euch, die es betrifft, finden hier dann alle Informationen. Und wir wünschen euch natürlich eine Schwangerschaft möglichst ohne all diese Themen. Und ja, freuen uns auf die nächste Woche, wünschen euch eine ganz wunderschöne und sagen einfach Ciao für heute, oder?
Tschüss. Ja, wir sagen Ciao und freuen uns auf den nächsten Hebammensalon in einer Woche.
Genau.
Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.